Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten SAT-Radio-Show. Blickpunkt Wahrheit heißt die Show als große Überschrift und wir befassen uns heute mit einem Buch von Timothy Wilson. Gestatten, mein Name ist ich. Ja, mit dabei sind heute die Jessie.
Hallo.
Der Sergej.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Michi.
Hallo.
Maria.
Hallo.
Die Ingrid.
Hallo.
Und zu guter Letzt bin ich auch noch dabei. Ich bin der Jörg. Hallo an alle. Wie immer, ruft uns gerne an, chattet mit. Und ich werde jetzt auch das Telefon einschalten, damit ihr auch anrufen könnt. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, wir wollen uns heute mit dem Unbewussten befassen. Und das Unbewusste ist, glaube ich, ja, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Und vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Sigmund Freud. Und damit wollen wir uns heute befassen. Und die Frage ist halt, ist alles Unbewusste wirklich nur verdrängt? Und ist Selbsterkenntnis ein Taschenspielertrick? Ist es wirklich so einfach möglich, wie es auch in vielen Büchern immer geschrieben wird? Und damit hat sich halt auch dieser Timothy D. Wilson befasst. Er ist ein berühmter amerikanischer Sozialpsychologe. Und er hat halt dieses Buch geschrieben, Gestatten, mein Name ist ich. Der Originaltitel ist Strangers to Ourselves. Ich finde, das ist ein passenderer Titel für das Buch und die deutsche Übersetzung, okay, kann man jetzt kritisieren, weil Strangers to Ourselves sagt halt aus, dass man sich selber nicht kennt. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der bei diesem Buch vorkommt oder halt als Grundaussage rauskommt. Genau, um vielleicht allgemein zur Struktur dieser Show, das Buch hat insgesamt 10 Kapitel und wir wollen uns mit 9 befassen. Zum einen, was ist denn überhaupt das adaptive Unbewusste, was halt der Timothy Wilson ausgearbeitet hat? Dann ist die Frage, wer ist denn überhaupt zuständig? Das heißt, es gibt halt 2 Bewusstseine oder Bewusstseins. Dann erkennen, wer wir sind, erkennen, warum wir reagieren, erkennen, wie wir fühlen, erkennen, wie wir fühlen werden, die Zukunft, Selbstbeobachtung und Selbsterzählung. Und als nächstes dann noch nach außen blicken, um uns selbst zu erkennen. Und als letztes Kapitel wäre dann unser Verhalten beobachten und ändern. Das wäre diese grobe Struktur, die wir durchgehen möchten. Genau. Ja, da wäre jetzt die erste Frage, was ist denn überhaupt das adaptive Unbewusste? Was bedeutet das überhaupt? Was ist das?
Also das adaptive Unbewusste ist ein Begriff, der durch die Forschung in der Kognitionspsychologie geprägt wurde durch die Erkenntnisse. Und wir kennen ja alle noch Freud und sein Unbewusstes und dass da die ganzen Triebe drin sind, ne? Und dass praktisch der zentrale Punkt ist die Verdrängung und dass das Unbewusste sowas ist wie ein Kind, das praktisch unter Kontrolle gehalten werden muss. Und dann gibt es die verschiedenen Instanzen. Aber die Forschung, die moderne Forschung in diesem Bereich hat einfach dazu geführt, zu erkennen, dass das alles ein bisschen anders aussieht und dass Freuds und dessen Anhänger, deren Vorstellungen und Beschreibungen und deren Theorien über das Unbewusste viel zu eingeschränkt war. Und zwar sind eigentlich die Kernpunkte über das adaptive Unbewusste, dass es außerhalb von unserer Wahrnehmung arbeitet und dass es uns nicht zugänglich ist. Also dass es praktisch eine sehr, sehr große Menge gibt an Dingen, die wir bei uns selbst einfach nicht wissen und wir können auch nicht direkt darauf zugreifen. Mhm. Und man sagt ja immer, also der Weg zur Selbsterkenntnis geht über die Introspektion. Mhm. Und Studien haben aber gezeigt, dass zu viel Introspektion einmal eher abträglich sein kann und uns noch viel mehr verwirrt. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir über unsere Gefühle nachsinnen und diese Nabelschau betreiben, ne, ganz viel über uns selbst nachdenken, über nach innen gehen und so weiter. Und das ist aber in Verwirrung praktisch eher resultiert als alles andere, weil einfach schon vom Aufbau des Bewusstseins, also das Bewusstsein und das Unbewusstsein, haben wir überhaupt keinen Zugang zu dem Großteil der Informationen. Und somit können wir auch durch Introspektion gar nicht drauf zugreifen. Ja, also es ist praktisch so, dass evolutionsgeschichtlich dieses Unbewusste zuerst da war Und danach kam erst das Bewusstsein. Und man kennt ja, wir haben ja hier auch so ein Bild in dieser Slideshow von unserer Radioshow mit diesem Eisberg. Mhm. Und da wurde ja immer gesagt, okay, das Bewusstsein ist wie die Spitze des Eisbergs. Und das Unbewusste ist da drunter, unter Wasser nicht sichtbar. Und es ist aber, geht noch viel weiter. Es ist eher der Schneeball auf der Spitze des Eisbergs, das Bewusstsein. Und alles andere ist das Unbewusste. Und das kontrolliert unser Verhalten, unsere Gefühle, unser Denken. Hm.
Das heißt, gibt es eigentlich eine Zahl, wie viele Informationen wir überhaupt wahrnehmen?
Ich glaube 11 Millionen.
11 Millionen?
11 Millionen Bits von Informationen pro Sekunde, glaube ich.
11 Millionen. Und wie viel bekommen davon bewusst mit?
40.
40, genau.
Okay, 40. Da haben wir mal einen Eindruck, wie viel wir wirklich bewusst wahrnehmen, um einfach mal diese Zahl zu setzen. 40 gegen 10 Millionen. Noch was.
Ja, genau. Das heißt, dass, das Unbewusste, das adaptive Unbewusste ist die ganze Zeit dabei, die Umgebung wie zu scannen. Ja. Und es ist das adaptive Unbewusstsein, was auswählt, was überhaupt in unser Bewusstsein kommt.
Da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Es gibt ja immer diese, wenn man jetzt so sehr auf Zahlen fixiert ist, zum Beispiel die Zahl 33 oder die Zahl 11 zum Beispiel. Und dann fängt man an, überall diese Zahl zu sehen. Das würde halt auch eine Erklärung dafür geben, wenn das Unbewusste halt dafür geprimed ist oder darauf ausgerichtet ist, ist klar, dass es dann irgendwo überall diese Zahlen sieht, weil das Unbewusste viel mehr wahrnimmt am Ende.
Ja, und alle anderen Zahlen werden einfach herausgefiltert.
Genau. Und es ist egal, es kann mit Zahlen sein, es kann auch mit Autos sein, wenn man sich für eine bestimmte Marke interessiert, dann sieht man auf einmal, es gibt ja so oft dieses Auto, oder je nachdem, egal was, ist da möglich, dass man dann mehr von diesen Sachen sieht, weil die ständig um uns herum sind und halt das Unbewusste filtert das halt dann für uns raus, dass man das sozusagen ins Bewusstsein kommt am Ende.
Das heißt aber auch, dass die 11 Millionen Datenstücke in jeder Sekunde auch verarbeitet werden, halt nicht im Bewusstsein, sondern im Unterbewussten. Und wir bekommen das meiste davon gar nicht mit.
Es geht sogar so weit, genau, da hast du ganz recht, dass diese Daten, also diese Informationen vom Unbewussten ständig verarbeitet werden, während wir bewusst über was ganz, ganz anderes nachdenken.
Mhm. Genau.
Also das sind wirklich zwei separate Systeme.
Ja.
Das macht auch Timothy Wilson in seinem Buch auch immer wieder klar. Ich glaube, da gibt es auch einen anderen Punkt halt mit dem Körper zum Beispiel. Das heißt, da sind ja auch so viele Prozesse, die wir einfach nicht bewusst steuern und zum Glück auch nicht steuern müssen. Wenn ich jetzt ständig daran denken müsste, jetzt atmen, Pause, ausatmen, das wäre natürlich ein Haufen Arbeit. Und dafür ist das adaptiv Unbewusste auch da, dass diese körperlichen Regulationen wie Gleichgewicht, Atmen und so weiter auch automatisch geschehen.
Der Herzschlag.
Ja,
zum Beispiel. Ja, macht doch Sinn.
Hätte man ansonsten den ganzen Tag zu tun, damit man überhaupt überlebt.
Genau, diese Dinge, genau. Diese Dinge machen Sinn. Die ganzen physiologischen Prozesse, es wären einfach zu viel Informationen und wir hätten dann keinen, ich nenne es mal Arbeitsspeicher für das, auf was wir uns in dem Moment konzentrieren müssen. Was allerdings ein großer Nachteil ist, also ich meine gerade, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, von dem alten Spruch, erkenne dich selbst. Ja, und kennen wir uns eigentlich selbst und wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, dann ist das mit dem adaptiven Unbewusstsein eine viel kompliziertere Sache, als man erstmal auf den ersten Blick so annimmt. Also zum Beispiel, dass man seine eigenen Gefühle gar nicht wirklich kennt, seine eigene Motivation gar nicht wirklich kennt. Manche Forscher durch die Forschungsergebnisse in der kognitiven Forschung sind so weit gegangen, dass sie sagen, dass eigentlich das adaptive Unbewusste alle Aufgaben erledigt und dass möglicherweise es gar nicht diesen freien Willen gibt. Ja, und also es gibt ein ganz interessantes Beispiel, was der Wilson jetzt eingangs erwähnt, zum Thema Unkenntnis der eigenen Gefühle. Mhm. Und da sagt er hier, nehmen wir zum Beispiel Susan, eine Freundin von mir, die mit einem Mann namens Stevens zusammen war. Steven war ein netter Kerl, freundlich, aufmerksam, zuverlässig und offensichtlich bis über beide Ohren in Susan verliebt. Susan und er waren beide Sozialarbeiter und hatten viele gemeinsame Interessen. Sie gingen über ein Jahr miteinander und die Beziehung schien ziemlich ernst zu werden. Allerdings gab es ein Problem. Für alle Freunde von Susan war offenkundig, dass sie Steven nicht liebte. Sie dachte, dass sie ihn liebte, doch soweit wir es erkennen konnten, hatte Susan nicht, also sich selbst, ein Gefühl für ihn eingeredet. Also, dass sie gar nicht empfand. Steven war ein lieber Freund, gewiss, aber er war wirklich der Mann, den sie aufrichtig liebte und mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte. Auf keinen Fall. Schließlich sah Susan ihren Irrtum ein und beendete die Beziehung. Das heißt, es kann einfach auch wirklich sein, dass wir uns Dinge einfach nur, beziehungsweise es kommt sehr oft vor, das ist eigentlich die Norm, dass wir uns viele Dinge einreden und uns von was überzeugen, was gar nicht der Wahrheit entspricht.
Das ist der Kernpunkt zum ganzen Buch und da kommt Wilson in späteren Kapiteln auch immer wieder darauf zurück, ist, dass das Unterbewusste, das Unbewusste eigene Absichten hat, eigene Emotionen hat und dass das, was wir das Ich selbst nennen, das ist unser bewusster Teil und dass der aber einfach nur versucht, Sinn draus zu machen, weil er selber nicht Zugriff hat auf diese Emotionen, die unterschwellig ablaufen.
Das heißt, letztlich sehen wir uns mit einem Resultat konfrontiert, also wir fühlen dies und wir tun das und brauchen natürlich dafür eine Erklärung und erfinden so automatisch mit unserem bewussten Geist parallel sozusagen, also sogenannte Narrative. Also praktisch Beschreibungen, Erzählungen, Begründungen dafür, warum wir so handeln, wie wir handeln, ohne zu wissen, dass die Motive ganz andere sind, die da unten praktisch im Unbewussten ablaufen.
Ja, und Herr Wilson hat da auch noch ein anderes gutes Beispiel gebracht. Er war selber bei einem Elternabend gewesen und seine Frau hat vorher gesagt, hier, dieser Phil ist doch so ein voreingenommener Hund und der redet immer zu viel. Und er ist halt dann zum Elternabend gegangen und dann redet halt ständig dieser Phil die ganze Zeit. Mein Gott, dann hat er gedacht, der redet ja nur, der stellt sich ständig quer. Und
hat er seine Meinung gebildet. Ne?
Ja. Seine Frau hat recht, was ist denn das für ein Typ? Und als er nach Hause kam, hat er das davon, ja, dieser Phil, da hast du vollkommen recht, der ist ja wirklich voreingenommen. Was, Phil? Ich meinte doch Bill. Und da hat er gemerkt, okay, hier stimmt gerade was nicht. Und dann merkt man halt, dass er durch seine Voreingenommenheit, durch die Information der Frau, dann diesen Phil all diese Sachen zugeschrieben hat, obwohl das überhaupt gar nicht war. Der Phil war total engagiert, hat sich immer für die Schule eingesetzt, also das ganze Gegenteil, was er eigentlich gedacht hat. Und einfach nur dieses Namensspiel Phil und Bill. Bill war eigentlich dieser Typ, der sich immer dagegen ausspricht, zum Beispiel.
Ja, aber in dem Fall hat sein Unbewusstes diese Information aufgenommen. Und auch egal ob es falsch war, also es war falsch, aber das Unbewusste hat trotzdem darauf reagiert und es als real hergenommen und dann natürlich sehr schnell sich selbst Vorurteile gebildet. Und einige Forscher sagen ja, dass deswegen das Unbewusste ein Bewusstsein ganz für sich ist. Also ein fast wie eine Lebensform für sich, die unabhängig und auch konstant sich Meinungen bildet, auch über andere Menschen.
Ja, und das ist ein ganz interessanter Aspekt in der Hinsicht ist auch, dass das Unbewusste praktisch, wie war der Begriff, dass es ja Menschen in Kategorien einteilt und in Stereotypen. Und das heißt, wir können bewusst denken, nee, ich habe keine Vorurteile gegen wen auch immer. Und aber unbewusst sind diese Vorurteile da. Und die agieren trotzdem, obwohl wir bewusst denken, wir haben es nicht. Ja, also das ist auch noch ist vielen Menschen einfach nicht bewusst.
Ja, und diese unbewussten Einstellungen, also die haben natürlich einen Einfluss auf das Handeln von diesen Menschen. Genau. Das ist das Schlimmste.
Das heißt, wenn der Mensch sich nicht darüber bewusst ist, dass es in ihm ein zweites System gibt, das auch Informationen sammelt und sie an das bewusste System ziemlich schnell weitergibt, hat er fast keine Möglichkeit zu unterscheiden, was überhaupt von seinem Bewusstsein kommt und was vielleicht durch erlernte Dinge aus der Kindheit kommt oder durch Priming-Situationen aus früheren Situationen.
Ja, du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Das adaptive Unbewusste wird praktisch durch Gewohnheiten gebildet, ja, ganz, ganz früh im Kindesalter. Und läuft dann, also zum Beispiel, es scannt die Umgebung die ganze Zeit, wie ich schon gesagt habe, guckt natürlich auch nach Gefahren, nach Mustern, um halt schnell entscheiden zu können, schnell und effizient entscheiden zu können, okay, was ist hier die angemessene Handlung? Das heißt, es läuft automatisch ab.
Und ja, das ist ein ganz klares Beispiel, wie dieses automatisch ablaufen wäre zum Beispiel, wenn man sich draußen im Garten befindet und man sieht, man räumt vielleicht Blätter auf oder so und man sieht etwas, was so ähnlich aussieht wie eine Schlange. Das könnte einfach nur ein Stück Plastik sein oder ein Stück Schlauch. Dann wird man merken, dass der ganze Körper von ganz automatisch zurückspringt. Und das ist ein Beispiel, wie das unser Unbewusstes sehr viele Daten aufnimmt und extrem schnell verarbeitet und dann auch unseren Körper praktisch fernsteuert. Das heißt, wir können uns schrecken, weil wir glauben, dass eine Schlange in Wirklichkeit ist, ist nur ein Stück Plastik. Und so eine Schnelligkeit hat einen Preis, nämlich, dass es nicht immer genau und richtig sein muss. Also es wäre überhaupt gar nicht notwendig, zurückzuschrecken vor einem Stück Plastik. Aber das ist halt ein Nachteil, das ist der Preis, den wir bezahlen für so ein schnelles und auch gutes System, das uns in der Evolution sehr gute Dienste geleistet hat, weil es uns hier hilft zu überleben.
Mhm. Ja, ich glaube, das bringt uns auch zu dem nächsten Thema. Wer ist denn überhaupt zuständig von diesen Bewussten und Unbewussten? Wir haben jetzt schon einige Sachen gesagt, dass eigentlich das Unbewusste sehr viele Informationen aufnimmt und der bewusste Geist eigentlich nur 40 ungefähr pro Sekunde. Und da ist jetzt die Frage, wer ist zuständig? Wer ist denn eigentlich am Steuer in unserem täglichen Leben?
Ja, wie der Jörg gerade gesagt hat, wenn man sich die Informationen, die wir bisher gehört haben, so durch den Kopf gehen lässt, dann kommt unweigerlich die Frage auf, wer ist denn jetzt überhaupt am Zügel oder an den Zügeln oder welche von den beiden Systemen hat die Oberhand über uns? Und dazu hat der Herr Wilson eine Tabelle aufgestellt und die soll jetzt erstmal illustrieren, was zum adaptiven Unbewussten zählt und was zum Bewussten zählt und wie diese Systeme miteinander interagieren. Einmal das adaptive Unterbewusste besteht nicht nur aus einem System, sondern aus sehr vielen Systemen, die gleichzeitig arbeiten und Informationen an die anderen Systeme und das Hirn weiterleitet. Das Bewusstsein im Gegensatz dazu scheint nur aus einem System zu bestehen. Dann hat das Unterbewusste einen automatischen Musterdetektor, der Gefahren, zumeist Gefahren in der Umgebung, in jeder Sekunde scannt. Und das Bewusstsein im Gegensatz dazu ist dafür verantwortlich, die Fakten zu prüfen. Das heißt, wenn das Unterbewusste arbeitet, was es ja ständig tut, was wir vorhin gehört haben mit diesen 11 Millionen Datenstücken in der Sekunde, dann durchsucht es die Gegend um sich herum ständig nach Mustern, die es früher schon gelernt hat oder die evolutionär schon in das System integriert wurden. Zum Beispiel bringt der Herr Wilson in seinem Buch auf, ein Beispiel über, da waren sie, glaube ich, in einer Cocktailbar und wenn man in einer Cocktailbar ist und sich mit jemandem unterhält, dann hat man vielleicht schon festgestellt, dass man sich sehr gut auf die Stimme des anderen konzentrieren kann. Und was passiert dann in dem Moment, wenn man diesen ganzen Geräuschpegel wahrnimmt und irgendjemand im Hintergrund von diesen ganz vielen Stimmen deinen Namen sagt. Mhm. Plötzlich geht deine Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber weg und konzentriert sich auf diese Stimme im Hintergrund. Und das ist einfach nur ein Beispiel dieses Detektors, der immer automatisch läuft im Hintergrund und uns dann meistens vor Gefahren warnen will. Aber wie wir später sehen werden, sind diese Gefahren vielleicht heute nicht mehr wirklich so präsent, wie sie vielleicht in unserer Evolution früher uns vor Gefahren geschützt hätten. Dann das adaptive Unterbewusste beschäftigt sich nur mit dem Hier und Jetzt. Das kennt also nicht die Vergangenheit und die Zukunft kennt es auch nicht. Also dieses System, das automatisch die Umgebung scannt, kann also nicht zwischen der Zukunft und der Vergangenheit unterscheiden. Im Gegensatz dazu kann das Bewusste dieses unterscheiden und kann auch langfristige Planungen durchführen, was das Unterbewusste nicht kann. Das automatische bzw. adaptive Unterbewusste zeichnet sich durch die Schnelligkeit aus, durch die nicht intentionalen Informationen und dass es nicht kontrollierbar und mühelos vonstatten geht. Das heißt, wenn wenn Informationen verarbeitet werden von dem System, werden sie mühelos, also ohne irgendwelche geistigen, kognitiven Funktionen mühelos verarbeitet. Und im Gegensatz dazu ist das Bewusste, setzt sich das bewusste Bewusstsein durch die langsame Verarbeitung, durch die intentionale Verarbeitung, durch die kontrollierte Verarbeitung und durch die mühevolle Verarbeitung aus. Ja. Und das erklärt vielleicht auch, warum das Auto, also der adaptive Unbewusste so einfach arbeiten kann, wenn es so mühelos vonstatten geht. Im Gegensatz zu dem.
Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel ein Musikinstrument zu lernen. Also hier ist es einmal sehr mühevoll, dass man sich die Noten beibringt und die Handhabe des Musikinstruments. Aber wenn man es wiederholt macht, dann greift das Unbewusste, lernt das Unbewusste und nach einer gewissen Zeit wird das Spielen des Musikinstruments komplett einfach und mühelos. Ja. Und hier sehen wir, dass automatisiert wird, genau. Und hier sehen wir, dass es sehr mühsam ist, das Unbewusste zu ändern, aber wenn es mal geändert ist, dann ist es sehr schnell und auch sehr mühelos.
Mhm. Genau, auch wie mit dem Autofahren. Ne?
Ja, genau.
Ja, Radfahren.
Ja.
Was ich auch noch interessant finde, Phil hat ja gesagt, dieses Unbewusste ist natürlich nur im Hier und Jetzt befasst und auf der anderen Seite ist es natürlich durch unsere Vergangenheit geprägt. Das heißt, durch die Daten, die es gespeist wurde, reagiert es eigentlich auch aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel jetzt evolutionstechnisch bedingt mit dem Stock und der Schlange, dass es reagiert, aber trotzdem immer im Hier und Jetzt alles zur Verfügung hat und hat reagiert letzten Endes. Und es ist auch bei weitem schneller als unser Bewusstsein.
Ich habe da noch ein paar Beispiele, also Unterschiede zwischen adaptivem Unbewussten und Bewusstsein. Also adaptives Unterbewusstes bewertet gut oder schlecht, also das ist hedonistisch, wenn man so sagen kann.
Das Schwarz-Weiß-Denken.
Genau, Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Und Bewusstsein bewertet alles als wahr oder falsch, also logisch. Und adaptives Unbewusstes kommunizierbar über somatische, das heißt körperliche Marker und Bewusstsein kommunizierbar über Sprache. Mhm. Adaptives Unbewusstes hat Zugriff auf emotionales Erfahrungsgedächtnis, Lernzeitspeicher, also was du eben erwähnt hast, evolutionsbedingte Lernzeitspeicher. Mhm. Und das Bewusstsein hat Zugriff auf Arbeitsgedächtnis, das heißt Kurzzeitspeicher.
Mhm. Ja. Genau. Michi, du wolltest noch was sagen?
Ich wollte noch sowas sagen, ja. Also, das, wie gesagt, das Unbewusste hat einen Willen ganz, seinen eigenen Willen und der bewusste Teil von uns hat oft Probleme, damit umzugehen oder das Unbewusste in Zügel zu halten. Also ganz oft sind in uns sehr starke Triebe und es ist schwer, die Zügel zu halten. Und Wilson sagt, dass dieser bewusste Teil offenbar im Gehirn im frontalen Teil des Gehirns lokalisiert ist, im präfrontalen Kortex, und dass dort diese Planungssteuerung da drinnen ist und dass das der bewusste Teil ist. Und dass gewisse Patienten, wo dieser präfrontale Teil im Gehirn geschädigt ist, Probleme haben, das mit dem Unbewussten umzugehen. Und das finde ich sehr interessant, weil wir hatten ja schon eine Radioshow über Psychopathie und Lobachevsky. Mhm. Und der weist ja auch darauf hin, dass diese Innenschau ganz wichtig ist, um sich selbst in Zügel zu halten. Mhm. Und dass Psychopathen diesen präfrontalen Kortex eher unterentwickelt haben. Mhm. Und also, wo sich zeigt, dass die eigentlich ganz automatische Maschinen sind, sozusagen, unter Anführungszeichen.
Oder ganz automatische Raubtiere.
Raubtiere, wo das Unbewusste ungezügelt seinen Willen durchsetzt. Mhm. Und da können wir sehen wahrscheinlich, warum der Freud hier gesagt hat, das Unbewusste hat nur mit Aggression zu tun und nur mit Sex zu tun. Also das muss man dem Freud schon zukommen lassen. Er war der Erste, der das Unbewusste überhaupt einmal als Thema auf den Tisch gebracht hat. Ja. Davor gab es ja das gar nicht und das war sein großer Beitrag zur Psychologie. Aber wie gesagt, Wilson und seine Experimente in der Psychologie haben gezeigt, dass Freud nur einen Teil der Wahrheit gekannt hat und dass man durch Experimente zeigen kann, dass es unbewusst eigentlich viel mehr ist als nur Aggression und Sex. Ja. Also, dass es ein Wesen ganz für sich ist.
Und da ist auch noch die gute Frage, das Kapitel heißt halt auch, wer ist zuständig? Und wir haben da auch ein Bild mit reingenommen von einer Kutsche und einem Kutscher und einem Pferd natürlich. Michi, willst du dazu noch was sagen, zu diesem Bild? Das ist, glaube ich, ganz spannend.
Ja, es ist spannend. Dieses Bild zeigt eine Pferdekutsche, wo ganz klassisch ein Pferd vorgespannt ist. Die Kutsche selbst ist mechanisch und es gibt einen Kutscher, der die Zügel der Pferde in den Händen hält. Und hinten natürlich die Kutsche, die einen Passagier oder einen Meister behausen kann. Und das wäre sozusagen ein Modell eines Menschen, also des Geistes eines Menschen. Mhm. Und es gibt in gewissen esoterischen Systemen wird dieses Bild gerne hergenommen, um einen Mensch zu beschreiben. Mhm. Und wenn man dieses Bild kennt und dann Wilsons Buch liest, sieht man, dass das Unbewusste, von dem er spricht, die Pferde sind. Also die Pferde, die sind, denen kann man eher schwer etwas beibringen. Mhm. Die Pferde sind direkt angekettet an die Karre selbst. Also die Karre wäre unser Körper. Mhm. Und der Kutscher, das wäre der bewusste Teil in uns, der die Pferde in Zügel halten soll oder möchte. Aber es ist natürlich schwer. Man muss die Pferde schrecken sehr leicht zum Beispiel vor gewissen Gefahren, die gar nicht echt sein müssen. Mhm. Und wie gesagt, dieses Bild vom Eisberg, den wir vorher schon angesprochen haben, wo der bewusste Teil eigentlich nur ganz klein ist, also wie ein Schneeball auf dem eigenen Eisberg, so zeigt sich, dass der Fahrer, also der Kutscher, oft in normalen Menschen, in durchschnittlichen Menschen zu schwach ist überhaupt, um die Pferde, das Unbewusste in Zügel zu halten. Also es kann auch sein, dass die Zügel reißen zum Beispiel, ja, dass die Zügel gar nicht ordentlich ausgebildet sind. Mhm. Und ja, also das wäre das Bild. Und natürlich, wenn die Pferde schrecken und zu schnell gehen die ganze Zeit, dann ist das auch für ihre Gesundheit nicht gut. Und die Pferde könnten die Kutsche über steiniges Gelände ziehen oder den Weg falsch wählen und dann leidet unser Körper darunter. Mhm. Und das wäre eigentlich die Aufgabe des Kutschers, der natürlich mehr weiß als die Pferde und auch diese Sicht in die Zukunft hat, also der hat eine Vogelperspektive, der sollte eigentlich die Pferde gut behandeln, sollte die Pferde leiten und sollte ihnen gute Dinge beibringen, damit das ganze System unbeschadet bleibt und auch den Passagier dann dorthin bringt, wo er auch sein möchte.
Ich würde sogar sagen, dass es vielleicht nicht nur zwei Pferde sind, sondern wie Phil meinte, dass es halt auch mehrere Selbste noch gibt, mehrere unbewusste Selbste, dass es vielleicht 10 Pferde sind und die stärksten Persönlichkeitsteile, nenne ich es jetzt einfach mal, sind halt ganz vorne, die halt die ganze Kutsche in eine Richtung ziehen können. Manche sind ein bisschen schwächer, die weniger Einfluss haben, aber dann trotzdem sich die anderen Pferde in eine andere Richtung anpassen können. Ja. Dass halt wirklich viele Selbste da sind. Also man nicht alleine sozusagen am Steuer sitzt.
Ja. Also ein Passagier möchte in so einer Kutsche hier nur dann fahren, wenn der Kutscher weiß, was er macht, was er tut. Leider Gottes ist es halt beim Durchschnittsmenschen so, dass wenn der Kutscher gar nicht weiß, dass die Pferde einen eigenen Willen haben, weil er das über das Unbewusste gar nicht Bescheid weiß, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich sehr chaotisch sein. Mhm. Und es wird dann auch oft beschrieben, dass der Kutscher eigentlich betrunken ist und ja, dass das Ergebnis dann entsprechend schlecht ist. Mhm. Das heißt, um das ganze Gespann, um einen Erfolg zu machen, muss der Kutscher genau wissen, was er tut. Und das ist, glaube ich, auch ein Kernanliegen des Punktes von Wilson, zu erzählen und zu erklären, wie das Ganze funktioniert und dass wir uns besser, ja, mit unseren Pferden, unsere Pferde besser einspannen können.
Und wie Phil auch sagt, sind halt, wenn wir einfach jetzt bei diesem Phil der Kutsche bleiben, sind halt diese Pferde einfach auch sehr rigide und auch sehr inflexibel. Das heißt, es braucht sehr viel Zeit, bis man die Pferde halt wirklich zügeln kann und in eine Richtung bringen kann. Vielleicht muss man sie ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, wir hatten ja schon viele einige Gesundheitsshows gehabt, die müssen auch richtig gefüttert werden. Und man kann es auch so sagen, ist halt auch Gehirnchemie ein großer Teil mit dabei, damit die halt auch weniger schreckhaft werden, einfach stabiler werden oder die Zügel fester werden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild dazu.
So. Ja, und interessanterweise ist diese Analogie mit dem mit der Kutsche ja keine neue Analogie, die gibt. Die Geschichte ist, glaube ich, schon tausende von Jahren alt. Und scheint es also so zu sein, dass die damals schon über die Dinge Bescheid wussten, die Wilson jetzt hier in dem Buch aufbringt.
Das kommt aus dem Osten, glaube ich.
Ja, aus dem Osten. Ursprünglich, es gibt, glaube ich, noch eine andere Geschichte, das ist mit diesem Diener im Haus. Es hat ein großes Haus, oder das selbst ist ein großes Haus, hat viele Zimmer und viele Bedienstete. Und es ist immer nur die Frage, wenn jetzt unten jemand klingelt, wer macht die Tür auf und sagt dem Gegenüber Hallo. Und ganz wenig ist es halt wirklich der Meister des Hauses jetzt sozusagen. Und einer, der das halt aufgebracht hat, jetzt zum Beispiel mit der Kutsche, ist halt zum Beispiel auch Gurdjieff. Vielleicht haben einige Leser schon mal von ihm gehört, der halt sehr viel in diese Richtung gemacht hat.
Ein anderes Bild, das mir auch noch gerade eingefallen ist, ist dieses, okay, wir haben ein Königreich und da ist ein Thron. Und wenn wir diese vielen Ichs haben, diese verschiedenen in einer Person, dann, also durch das Unbewusste, dann hängt es immer davon ab, okay, welches von diesen Ichs sitzt jetzt auf dem Thron, das mit seinen eigenen Vorstellungen, Wünschen, Begierden und so weiter und Sichtweisen sich da drauf setzt. Und das entscheidet dann über das Verhalten und das Fühlen des Menschen. Und jedes Mal, wenn sich irgendein anderer Anteil hinsetzt, dann wird dementsprechend die Tendenz dieser Person dann auch verändert.
Ja, das kann man auch gut auf die Kutsche übertragen. Wenn jetzt ein Pferd nur gesteuert wird, dann kann die ganze Kutsche nicht gesteuert werden. Das heißt, das Ziel müsste eigentlich sein, vom Bewusstsein, also von dem Fahrer, die Zügel von allen Pferden unter Kontrolle zu bekommen und wie sie interagieren miteinander und mit dem Fahrer.
Na, und in der Kutsche, bei diesem Gleichnis ist ja so, dass wir hatten ja gesagt, der Kutscher ist der bewusste Geist. Und Michi hat ja ganz richtig gesagt, dass ein Passagier will nur in die Kutsche, wenn er auch weiß, dass er sicher zum Ziel kommt. Wenn wir jetzt schauen, okay, wer ist denn dieser Passagier? Ja, was stellt er denn da, wenn es jetzt, sagen wir, das höhere Bewusstsein, die Seele ist? Die würde natürlich erst, ich sag mal, einsteigen, wenn das alles, wenn diese ganze Kutsche mit den Pferden und dem Kutscher, wenn das alles in Ordnung ist.
Ja, und wie gesagt, die Ernährung spielt dann auch eine sehr wichtige Rolle, weil die Ernährung in diesem Gleichnis wäre dann, ob die Räder geschmiert sind, ja, und ob die Karre gut gewartet ist.
Ja. Und selbst, dass die Pferde gut behandelt werden, das heißt nicht zu strikt. Ja, man muss ja auch praktisch jetzt, wenn man guckt, arbeitet an sich selbst und wie geht man mit seinen eigenen Emotionen um. Da gibt es ja dieses Self-Compassion, das ja auch ganz wichtig ist. Also das heißt, wenn man jetzt die Pferde zum Beispiel zu hart und zu streng fühlt, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Ne?
Ja, die Pferde sind ja nicht immer an der Kutsche dran. Das heißt, sie, wenn man jetzt die Analogie weiterführt, dann stellt man fest, dass der Herr über die Pferde sie öfters mal spielen lässt. Oder frei laufen lässt, damit sie ihre Arbeit später an der Kutsche richtig ausführen.
Damit sie im Gleichgewicht bleiben, gesund sind.
Ja. Ja. Oder sie können auch plötzlich ausgewechselt werden. Und dann beginnt das Spiel von vorne mit den neuen Pferden.
Ja. Wilson hat auch noch ein anderes Beispiel gebracht. Zum Beispiel die Studie von Ich hat interessant, diese sogenannte Rosenthal-Studie, da geht es halt um Lehrer und Schüler. Und dass man halt immer sagt, ja, die Lehrer sind ganz objektiv, die bevorzugen niemanden. Nee, das machen sie eben nicht, sondern die haben wirklich wahnsinnig viele Vorurteile, dass die manche Schüler und Schülerinnen mehr bevorzugen als andere. Und das wird natürlich auch durch das Unbewusste gesteuert, dass halt manche doch besser benotet werden, wo es natürlich...
Also in dem Beispiel ging es doch darum, dass sie Mädchen nicht bevorzugen. Und dann haben die aber Tests durchgeführt. Und dann kam eben raus, dass sie diese unbewussten Vorurteile haben, dass die Mädchen sich mehr am Unterricht beteiligen und darum wurden die gefördert, gelobt etc. Und durch diese Vorzugsbehandlung haben die Jungen natürlich dementsprechend schlechtere Leistungen auch gehabt, weniger Motivation und so hat sich das, da kam dann wieder auch die selbsterfüllende Prophezeiung auch mit rein, ne?
Also das ist ja das Interessante an diesen Psychologiestudien, wo die Teilnehmer sich einverstanden erklären, dass sie bei einer Studie mitarbeiten, aber in Unwissenheit gelassen werden, um was es in der Studie geht. Und in diesem Fall war das in einer echten Schule, wo die Lehrer geprimed wurden, also wie das englische Wort heißt, oder Vorurteile eingepflanzt wurden, dass gewisse Schüler ausgezeichnet sind. Und am Ende des glaube ich, Schuljahres oder mehreren Jahren hat sich dann gezeigt, wo die Forscher die Vorurteile eingepflanzt haben, diese Schüler haben sich am besten entwickelt, weil durch die Vorteile der Lehrer, dass sich das auf das, das Unbewusstsein und das Unbewusste der Schüler sich übertragen hat und dann dass diese Schüler eben dann besser abgeschnitten haben als alle anderen. Also das zeigt sich, dass die Unterbewusstseine von gewissen Menschen auch interagieren können und miteinander kommunizieren.
Ich glaube, am Schluss hat man dann auch einigen Lehrern die Videos gezeigt, die sie dann während dieser Priming-Phase aufgenommen haben und haben denen dann gezeigt, wie die Realität ausgesehen hat. Und dann haben sie halt festgestellt, dass die Mädchen und die Jungen sich eigentlich gleich oft gemeldet haben. Ja. Und die waren dann ziemlich überrascht, dass die Realität anders ausgesehen hat, als das, wie sie sich vorgestellt haben.
Ja. Wie wir es halt vor uns hatten mit diesen Phil und Bill, mit dieser Verwechslung. Also das Unbewusste kann sehr schnell geprimed werden, sehr schnell in eine Richtung gelenkt werden. Aber es hat halt Schwierigkeiten, Sachen wieder zu verlernen. Das heißt halt, wieder offen zu werden, um halt diese Vorurteile abzubauen.
Ja, also das ein anderes Wort für das wäre eine Kristallisierung. Also wenn man einmal etwas falsch eingelernt hat, das kann auch beim Lernen von einem Musikinstrument sein, eine falsche Technik eingelernt, ist kristallisiert und dann kann man sie nur mehr sehr, sehr, sehr schwer ablegen. Und zwar nur durch Üben, Üben, Üben und das ist meistens sehr unangenehm. Und so ist es aber leider Gottes, wenn wir das Unbewusste verändern wollen, ist es immer ein langwieriger Prozess.
Gut, würde ich sagen.
Ingrid? Etwas, das dann so auf die Art und Weise nicht korrekt eingeübt worden ist, das wieder rauszuüben und dann, denn das dauert sehr viel länger, als wenn man dann von Anfang an das korrekt einübt.
Ja. Ja. Richtig. Genau. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter zu erkennen, wer wir sind. Wir haben ja natürlich jetzt schon einiges gehört, dass wir eigentlich gar nicht so richtig am Steuer sitzen, sondern die Pferde vorne unsere Kutsche lenken und steuern, wie sie wollen. Aber die nächste Frage ist, ja, wer sind wir oder wer können wir sein?
Genau, also ja, wer wir sind, da bringt Wilson sehr viele Sachen aus der Persönlichkeitspsychologie an. Ja, und als Einleitung, um das zu veranschaulichen, hat er folgende Passage. Also die möchte ich mal vorlesen. Mhm. In dem Theaterstück Pygmalion gelingt es Henry Higgins, das ungeschliffene Blumenmädchen Elissa in eine kultivierte, attraktive Dame der besseren Gesellschaft zu verwandeln, ohne seinen eigenen unerfreulichen Charakter im geringsten zu verändern. Higgins ist überzeugt, er sei ein angenehmer, anständiger, kultivierter englischer Gentleman, der die besten Absichten hätte. Und er hat gar nicht gesehen, also dass er grob, frauenfeindlich, anmaßend und kleinlich ist. Das hat ihm dann seine Haushälterin Mrs. Pierce irgendwann mal vorgehalten, nachdem er geflucht hat, seinen Morgenmantel als Serviette benutzte und und irgendwas mit seiner Suppe angestellt hat, was auch nicht so gut war. Ja, und da war er ganz geschockt und hat dann zu seinem Freund gesagt, Herr Pickering, wissen Sie, Herr Pickering, also diese Frau, die hat die schlimmsten Vorstellungen von mir. Ich bin doch ein ganz scheuer, schüchterner Mensch. Also wie kann ich denn also so grob sein, also wie sie mich hält? Und also sie ist so fest davon überzeugt, das kann doch nicht sein. Ich bin doch ein Dichter. Das passt doch nicht. Ja. Und genau. Also was bedeutet das? Warum ist da diese, zeigt ganz stark, also diese Diskrepanz zwischen Fremdbild und Selbstbild. Mhm. Und, und Wilson sieht die Ursachen darin, also dass er das und auch, also wir alle, die ja diese Diskrepanzen auch haben, diese bewussten Erzählungen halt über uns selber erschaffen, damit wir uns seelisches Unbehagen ersparen. Und das tritt ja auf, wenn man sich selbst gespiegelt sieht. Dann haben wir, und wir haben ja keinen direkten Zugang, also zu unseren chronischen Neigungen, die in unserem adaptiven Unterbewusstsein ihren Sitz haben. Und stattdessen sagen wir, okay, wir haben jetzt dies und das. Das sind Sachen, die wir von unseren Eltern und unserer Kultur gelernt haben. Und das ist auch unser Wunschbild von dem Menschen, also der wir gerne sein würden. Ja, und das ist der Wunsch, dass wir also eine zusammenhängende Geschichte über uns selbst haben, also in die wir uns selber gut einpassen können. Mhm. Doch, also wie schon vorher impliziert, also das hat oft nichts mit unseren unbewussten Neigungen und Fähigkeiten zu tun.
Ja, es ist ganz auffällig, ne, dass das Selbstbild sich unterscheidet vom Fremdbild. Also wie andere uns sehen, ist ein ganz anderes Bild, als wie wir uns selbst sehen. Mhm. Und das ist so die zentrale Aussage dabei, ne?
Genau. Also das ist auch, das ist auf der einen Seite faszinierend, kann aber auch sehr erschreckend sein.
Mhm. Was halt dieser Higgins auch macht, ist ja auch eine Narration, die er sich bildet. Er sagt, er ist ein super netter Mann. Derweil in der Wirklichkeit ist er das gar nicht.
Ja, also das ist so ein Beispiel, wo jemand ein Unbewusstes hat, das ganz gemein und problematisch ist, das nur auf den eigenen Vorteil aus ist. Und wenn der bewusste Teil so ist, dass er ein sehr hohes Bild von sich hat, dann niemand ist gerne absichtlich der böse Typ oder ein schlechter Typ. Also es wird dann... Das kann der bewusste Teil gar nicht akzeptieren und deswegen wird eine Selbstgeschichte erfunden, also eine Narration, eine Erfindung, wie man ist. So ist man aber eigentlich gar nicht. Und üblicherweise, ja, sehen uns die anderen Leute anders, als wir uns selbst sehen, aber idealerweise wird gesagt, dass wir ein zutreffendes Bild über uns selbst haben. Ja. Und da gibt es dann später noch Techniken, wie man das von anderen Personen lernen kann, also Rückschlüsse zu ziehen. Also man schaut nicht, man hält keine Nabelschau, sondern man beobachtet man sich selbst und wie die anderen auf uns reagieren, um ein besseres Bild von uns zu bekommen.
Mhm. Mhm. Genau, und der Sinn halt dieser Geschichten, der nächste Mal, oder diese Narration ist halt einfach, dass man ein übereinstimmendes Bild mit der Wirklichkeit schafft. Das Problem wird halt einfach nur, wenn halt die Geschichten vollkommen aus der Luft gegriffen sind und wo man halt dann eigentlich noch in psychiatrische Behandlung muss.
Ja, und solange man sich die Geschichten erzählt, umso schwerer wird es dann auch am Schluss, sich objektiv, also von außen betrachten zu können oder zu wollen. Mhm. Da die Systeme schon so eingraviert sind, sag ich es jetzt einfach mal, im Hirn, dass es schwerer wird, andere Systeme wieder zu aktivieren.
Mhm. Genau, und das ist wie wir es halt hatten, also es ist zum einen Erziehung, aber es kann auch genetisch bedingt sein, dass halt manche Geschichten gebildet werden. Und natürlich, wie wir es auch vor uns schon hatten, dass die Ernährung auch einen großen Teil spielt. Und ich denke mal auch, um gewisse Muster leichter umändern zu können mit der richtigen Ernährung.
Was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang ist, zu dem Thema Selbsterzählungen und das Selbstbild und dass man sich selbst davon überzeugt, man ist so und so ein Mensch oder man tut dies oder jenes aus irgendwelchen Gründen, macht auch wieder verständlicher, wie pathologische Persönlichkeiten praktisch lügen können und selbst dran glauben. Ja, während wir sehen, was eigentlich abläuft, also wie sie sich verhalten und was eigentlich die Tatsachen sind. Das heißt, sie erzählen sich auch selbst, dass sie die besten Absichten haben für sich.
Ja, ich glaube, dass bei pathologischen Persönlichkeiten, das ist einfach am stärksten ausgeprägt. Weil im Grunde genommen ist es nichts anderes als psychologischer Schutzmechanismus, und der uns quasi schützt von der Wirklichkeit oder von einem psychischen Ungleichgewicht. Und von der anderen Seite kann das auch ein großes Problem sein.
Ja, Wilson nennt das, glaube ich, das, wie war das, dieser Wohlfühlfaktor.
Genau. Hm.
Dass praktisch unsere Selbsterzählungen danach ausgerichtet sind, dass wir uns mit uns selbst wohlfühlen. Hm. Und das praktisch wie so eine Art Kompass ist. Solange wir nicht darüber Bescheid wissen und uns das Feedback aus der Umwelt holen, aus der Umgebung von anderen Leuten, wie wir wirklich sind.
Hm. Und was halt dieser Higgins gemacht hat, was die Maria vor uns erzählt, das war auch ein Selbstschutz, dass er dann diese Narration erfunden hat. Ach, das war doch nur literarische Alliteration, ist alles kein Problem. Da hat das halt dann rationalisiert. Eigentlich die Wahrheit, dass er so ein Flegel ist.
Ja, der Wilson, der schreibt hier auch, ich habe hier auch ein Zitat, und zwar, unsere Urteile und Interpretationen werden häufig von einem ganz anderen Interesse geleitet, nämlich dem Wunsch, die Welt in einer Weise zu sehen, die uns am meisten Freude bereitet. Wir wollen es das Wohlfühlkriterium nennen. eine der nachhaltigsten Lehren, die wir als Sozialpsychologie verdanken, besagt, dass wir alle große Mühen auf uns nehmen, um die Welt in einem Licht zu sehen, das unser seelisches Wohlbefinden aufrechterhält. Wir sind alle hervorragende Schönredner, Rationalisierer und Rechtfertiger bedrohlicher Informationen. Mhm. Also die haben das praktisch ein psychologisches Immunsystem genannt. Ja, also das uns vor den Bedrohungen unseres seelischen Wohlbefindens schützt.
Ja, also in diesem Fall wären die Pferde, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf diese Geschichte mit den Pferden und den Kutscher, hier wären die Pferde komplett verzogen und der Kutscher ist dann nicht mehr der Meister von den Pferden, sondern ist der Untertane. Das heißt, die Pferde würden den Kutscher sogar bestrafen, unter Anführungszeichen, wenn er ihnen sagen würde, dass sie sich besser verhalten sollen. Und in diesem Sinne kann es in extremen Fällen so sein, dass wenn man eine Person darauf hinweist, dass vielleicht ihr Verhalten nicht ganz so positiv ist, wie sie es selber sehen und dass sie das verleugnen und eigentlich den Pferden gar nicht mitteilen, seinen eigenen Pferden gar nicht mitteilen kann. Ansonsten würden sie ihn bestrafen, so auf die Art und Weise. Mhm. Also in extremen Fällen kann man einer Person nicht sagen, dass sie problematisch ist, aber für die meisten Menschen, Gott sei Dank, die haben eine Möglichkeit, das auch einzusehen.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch evolutionär bedingt, also dass wir uns also schöne Geschichten auch über uns selbst schaffen, weil das wahrscheinlich auch mit der Angst verbunden, also zum Beispiel früher aus dem Stammesverband ausgestoßen zu werden. Hm. Also wenn man sich dann irgendwie sich falsch verhält und ich sag jetzt mal, also obwohl da natürlich dann das Feedback der anderen dann auch wieder wichtig ist und dass man sich dann halt entsprechend auch anpasst an die Regeln. Aber wahrscheinlich, dass man sich auch selbst sagt, nee, ich will nicht ausgestoßen werden oder sich nicht ausgestoßen fühlen oder als Außenseiter fühlen in der Gesellschaft. Und dass man sich dann halt eben lieber diese rosarote Brille aufsetzt. Mhm. Aber es gibt ja auch die Kehrseite, dass manche Leute zum Beispiel chronisch von sich selber denken, oh, ich bin viel schlechter als alle anderen. Also die sich dann eben eher so eine nebelgrau verschleierte Brille aufsetzen und sagen, oh, nee, also mit mir ist ja nichts zu machen. Also ich brauche ja gar nicht erst losgehen. Also mich will keiner haben. Ich bin so schlecht oder so.
Ja, genau, diese negativen Glaubenssätze über sich selbst, ne?
Genau, ja. Aber es ist ja eigentlich auch die Kehrseite der rosaroten Brille. Letztendlich.
Aber Wilson bringt ein ganz gutes Beispiel einmal, dass zum Beispiel sich jemand schätzt sich ein als, eine Karriere als Anwalt würde ein erfüllendes Leben für mich sein, aber er ist viel mehr geeignet, ein Lehrer zu sein. Oder die Frau, und das passt zu deinem Beispiel, Maria, die eingeladen wird, einen Vortrag zu halten, aber sich sagt, nee, das werde ich nie schaffen, obwohl es nicht den Fakten entspricht. Mhm. Ja. Michi, du wolltest auch gerade noch was sagen?
Ja, also die Kehrseite, die Maria gerade erwähnt hat, wenn man ein zu negatives Bild von sich hat, dann ist es aber so, dass die anderen Menschen meistens das nicht sehen, also diesen negativen Teil. Also wenn jemand denkt, er ist zu schüchtern, aber in Wirklichkeit sein Unbewusstes nicht so schüchtern ist, sondern sogar sich sehr gut in der Öffentlichkeit wohlfühlt, dann würden die meisten Menschen und Freunde sagen, dass diese Person gar nicht schüchtern ist. Also und das ist auch in dem Sinn wichtig, auf das Feedback von anderen zu hören, damit wir uns auch besser fühlen können. Also das ist auch hier wieder die Geschichte, die wir uns selbst erzählen, die Geschichte, die der bewusste Teil uns erzählt, sollte sehr gut mit dem unbewussten Teil abgestimmt sein, damit wir eine bessere Vorstellung haben von dem, wer wir sind.
Also zusammenfassend könnte man für dieses Kapitel sagen, dass andere Menschen uns viel besser kennen als wir uns selbst. Und wenn halt jemand etwas sagt, wie bei diesem Beispiel von Miss Higgins, dass er halt ungehobelt ist, dass man dann Geschichten erfindet, um sich zu schützen.
So, ja. Und es ist nur lustig, weil in der Psychologie wird sehr gerne gearbeitet mit Fragebögen. Also da werden Fragebögen ausgeteilt zu verschiedensten Themen, also Selbsteinschätzung und so weiter. Und die sind ein bisschen hinten geblieben, weil Wilson hier ganz klar sagt, dass der Selbsteinschätzungsfragebogen ja vom bewussten Teil ausgefüllt wird und der einfach auch komplett falsche Informationen haben kann. Und dass da die Psychologie, wenn sie Fragen der Bogen austeilt, noch aufschließen muss mit den neuesten Forschungen.
Also er hat auch geschrieben, dass diese Motive sich nur indirekt messen lassen und halt nicht durch einen Selbsteinschätzungsfragebogen.
Mhm. Genau. Das wäre so, wie wenn Ärzte Fragebogen austeilen würden zur Nierenfunktion eines Patienten. Der Patient kann seine Nierenfunktion nicht inspizieren, also ich sage jetzt mal die inneren Funktionen, das nicht die äußeren. Und das ist hier das komplett Gleiche. Also wir haben genauso wenig, wie wir auf die Organfunktionen Zugriff haben, genauso wenig haben wir Zugriff auf unser Unbewusstes.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Letztendlich interpretieren wir halt auch nur unsere Sachen. Und wir sind halt, was Wissen auch gesagt hat, einfach keine objektiven Historiker, weil wir einfach diese Außensicht nicht erlangen können. Wir können zwar in den Spiegel schauen, aber wir sehen halt trotzdem meistens nur das, was wir gerne sehen wollen. Und dafür ist halt wirklich eine Außenansicht sehr wichtig. Aber dazu kommen wir dann später nochmal genauer, was da helfen kann. Gut, Maria, hast du noch was Wichtiges zu diesem Kapitel?
Also eigentlich ist so das Wichtigste ja dazu schon gesagt worden, doch.
Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu den nächsten über, erkennen, warum wir reagieren.
Ja, da habe ich also auch ein Zitat, das ich vorlesen will. Er sagt zum Beispiel, also Julian Barnes ist ein Autor in den 80er Jahren, man darf sich gerne einbilden, das Erwachsenenleben bestehe aus der ständigen Ausübung des persönlichen Willens. Doch in Wirklichkeit war das ganz anders. Man tut etwas und erst hinterher begreift man, wenn überhaupt, warum man es getan hat. Also, warum reagieren wir? Wo kommen unsere Reaktionen her? Und viele unserer Reaktionen, also legt dieses Kapitel nahe, haben ihren Ursprung auch in diesem adaptiven Unterbewusstsein. Das heißt, also die Ursachen, Gründe kennen wir oft nicht. So, und er bringt da also drei Beispiele an. Also von das eine, das ist Korsakow-Syndrom. Das andere, also das sind Leute, die also einen Gedächtnisverlust haben und die sich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr an augenblickliche Geschehnisse erinnern können. Die haben nur die Erinnerung, ihre Lebensgeschichte, also bevor dieser Gedächtnisverlust eintrat. Die können dann aus irgendwelchen Augenblickssituationen alle möglichen Geschichten erschaffen. Beispielsweise halten sie den Arzt, der dann also in ihr Zimmer kommt, für einen Besucher ihres Delikatessenladens, den sie früher mal besessen haben. Merken sie, der hat einen Kittel an und denken, okay, das ist der Schlachter von gegenüber. Aber dann merken sie, okay, der Kittel hat keine Blutflecken, also muss es wohl doch ein Arzt sein. Ja, und die wandeln das ständig. Und da ist also, und da wird es klar ersichtlich, also dass das Gehirn nicht so arbeitet, also wie die Geschichten das nahelegen. Das Zweite, das ist also Leute, die einen hypnotischen Auftrag erhalten haben und die dann diesen Auftrag also danach ausführen und das dann irgendwie rechtfertigen, aber diese Rechtfertigungen, die sind auch also die sind nicht schlüssig. Ja, und also die wissen dann auch nicht oder die können auch nicht erkennen, dass sie hypnotisiert worden sind und dass das die Ursache für ihr Verhalten ist. Ja, und das Dritte, was er anbringt, das sind Patienten, bei denen der Nervenstrang zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte durchtrennt worden ist. Also das sind meistens also Epilepsie-Patienten, wo dann die Krankheitssymptome dadurch besser werden. Und all diese Menschen, die haben eines gemeinsam, also die erzählen irgendwelche Geschichten, also Wilson bezeichnet das als Konfabulation, aber die sind bei diesen Fällen also leichter erkennbar, also als bei Leuten, also die nicht von diesen Fällen betroffen sind. Ja, das sind sozusagen die Hauptbeispiele, die er dazu bringt. Ja, da ist dann die Frage nach dem Warum im Alltag. Ein Beispiel, wir können eine Situation unterschiedlich beurteilen. Zum Beispiel, Also wenn jemand also eine wöchentliche Projektbesprechung absagt, kann der eine Mitarbeiter denken, dass der Vorgesetzte seine Arbeit nicht genug schätzt und seine Kollegin denkt, das ist also der Chef hat mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten und deswegen lässt er uns machen. Ja, und eine selbe Beurteilung der Situation, das ist beispielsweise, wenn jetzt ein Einbrecher eine Pistole auf uns richtet und sagt, her mit dem Geld, dann ist das eine eindeutige Interpretation, also die dann auch viele gemeinsam haben. Genau, ja. Und Wilson gibt auch an, dass die Persönlichkeit nicht die einzige Verhaltensursache ist, sondern dass es besser ist zu wissen, welche Faktoren es denn in unserer Umgebung gibt, also die unsere Gefühle, Urteile und Verhaltensweisen beeinflussen. Also das sind Situationen, die uns, also irgendwelche Bedingungen, also in Situationen, die uns nicht so genau bewusst sind und die unser Verhalten steuern. Also oft sagt er, ist es einfach zu erkennen, warum wir dieses oder jenes Gefühl haben. Beispielsweise, dass wir uns ärgern, wenn uns jemand versetzt hat. Aber in anderen Fällen ist es auch schwer, die Wurzeln unserer Gefühle und Überzeugungen auszumachen.
Da kann man dann auch irgendwie auf Muster aus der Kindheit oder der frühesten Kindheit zurückfallen, wo dann irgendwelche Dinge damals abgelagert worden sind, die dann wieder hochkommen und die dann diese Gefühle und Reaktionen beeinflussen können.
Genau. Mhm. Ja, das ist dann mehr so, also lebensgeschichtlich bedingt. Also auch irgendwelche Sachen, die früher mal passiert sind und an die man sich jetzt gar nicht mehr so bewusst erinnern kann, die aber immer irgendwie in Situationen mitspielen. Also die, ja, da irgendwie eine bestimmte Assoziation, also wo das adaptive Unterbewusstsein eine bestimmte Assoziation spürt.
Ja, so ein Beispiel wäre noch, wenn jemand in ein Fastfood-Restaurant geht und sich denkt, heute esse ich mal gesund und bestellt sich einen Salat, anstatt Burger und so weiter. Und diese Person könnte denken, dass das Bestellen vom Salat komplett bewusst war. Also sie wollte es und deswegen ist es so passiert. Und das ist so die Erzählung, die man üblicherweise hat. Es könnte aber genauso gut sein, dass diese Person einfach eine fettleibige Person gesehen hat, die gerade über die Straße gegangen ist, bevor sie in das Fastfood-Restaurant gekommen ist. Und sie hat diese Person gar nicht bewusst wahrgenommen, aber das Unterbewusstsein, also Unbewusstsein hat es wahrgenommen und hat deswegen schon die bewusste Geschichte vorbereitet. Heute esse ich besser gesund, damit ich nicht merklich Gewicht anlege. Also und das wäre auch so ein Beispiel, wo sich jeder auch drin sehen kann, wie das Unbewusste uns fernsteuern kann.
Ja, also wahrscheinlich hätte diese Frau auch dann ihrer Neigung nachgegeben, das andere zu essen. Also wenn sie diesen übergewichtigen Mann nicht gesehen hätte.
Ja. Durchaus möglich, ja.
Ja, genau. Und da gibt's ja, und da ist mir auch noch eine andere Studie dazu eingefallen, die, also auf die Wilson auch verweist, die auch ganz interessant ist. Dieses Teilkapitel, das nennt er Liebe auf der Brücke. Das heißt also, das ist eine Studie, die wurde in einem Park in Kanada durchgeführt. Und da hat eine attraktive Forschungsassistentin Männer in einem Park angesprochen und sie nach ihrer Bereitschaft gefragt, also einen Fragebogen auszufüllen, der die Auswirkungen landschaftlicher Schönheit auf Kreativität untersucht. Und nach der Ausfüllung des Fragebogens teilte die Frau ihnen mit, die Studie näher zu erklären, sobald sie Zeit habe. Und sie riss eine Ecke von dem Fragebogen ab, hat ihre Nummer draufgeschrieben und hat die Befragten gebeten, also sie anzurufen, also für den Fall, dass sie dann mehr wissen wollten. Ja, und das Interessante daran war, dass ein Teil von diesen Befragten sich während dieser Szene auf einer schaukelnden Brücke mit dünnem Geländer befand, die sich über eine tiefe Schlucht spannte. Der andere Teil der Befragten hatte die Brücke bereits überquert und erholte sich auf Parkbänken. Ja, die Frage, die die Forscher da stellten, ist, also welche Gruppe fühlte sich eher von der Frau angezogen? Die Männer auf der Brücke oder die auf der Parkbank? Ja, das Ergebnis war, dass sich also der dass sich der größere Teil der Männer, die sich auf der Brücke befunden hatten, sich tatsächlich bei der Frau zurückmeldeten. Das waren 65%, während nur 30% der Männer, die sich auf den Parkbänken entspannten, bei der Frau anriefen. Und die Schlussfolgerung war, dass die Befragten, also vor allem die, die auf der Brücke waren, die haben ihre Erregung, die sie spürten, die war auch, also der Brücke zuzuschreiben, also dass die schwankte und dass sie eigentlich auch Angst hatten, hinunterzufallen, aber sie waren auch also dann gleichzeitig von der attraktiven Frau abgelenkt und sie haben dann gedacht, ja, dass ihre Erregung, also der Anziehungskraft dieser Frau zuzuschreiben sei.
Das heißt, das adaptive Unterbewusstsein hat wahrscheinlich eine Gefahr wahrgenommen in der Situation und dann hat es im System das irgendwie
fehlinterpretiert.
Genau, das Bewusste hat es einfach fehlinterpretiert. Hm.
Ja. Eine Ration wieder gebildet.
Genau.
Ja, offenbar sind primitivere, also Gefahrenschaltkreise aktiviert worden und die haben natürlich auch was mit Fortpflanzung zu tun.
Genau, und der bewusste Fokus, der war ja auf die Frau also gerichtet, während dann das adaptive Unbewusste diese Gefahr mit der Brücke registriert hat. Und dass dann aber dann eben das Bewusste selbst dann also als Anziehungskraft also wegen der Frau gedeutet hat, also dass das hauptsächlich Rolle gespielt hätte.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob diese Gefahrensituation für die Männer einerseits wurde die registriert und dann wurde vielleicht die attraktive Frau als eine Art sicherer Hafen interpretiert.
Das könnte vielleicht ein Teil der Lösung sein, ja.
Ja. Das stimmt, das könnte sein, ja. Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, warum haben da nicht mehr Männer, also nachdem die Erregung abgeklungen waren, die sich auf den Parkbänken entspannten, also die Frau dann also attraktiv gefunden.
Das ist schon interessant.
Das stimmt, also gibt es noch also sehr viel also drüber nachzudenken. Genau, ja. Und der Wilson, der hat auch selber mit seinem Kollegen Richard Nisbet einige Studien durchgeführt. Also das sind so Reaktionen, also die er in Bezug auf unseren Alltag beschreibt. Also beispielsweise haben sie in einem Discountermarkt 4 Paar Neuland-Strumpfhosen auf einem Tisch ausgelegt und da eine Verbraucherumfrage draus gemacht als Experiment. Ja, und die Zielgruppe waren Kundinnen, also die diese Strumpfhosen begutachten sollten und sie sollten also beurteilen, welche ihrer Meinung nach also die beste Qualität hatte. Ja, und die haben dann sich eine rausgegriffen, wo sie das dachten. Aber der Clou, also was die nicht wussten, ist, dass die in bestimmten Positionen ausgelegt waren und waren alles genau die gleichen Strumpfhosen. Und da haben die Forscher diesen Positionseffekt genutzt. Also dass das Strumpfhosenpaar, was auf der rechten Seite lag, das wurde von den meisten bevorzugt und dann nahm das immer ab, also je weiter das nach links ging. Also das, was am meisten links gelegen hat, das haben die nicht genommen. Und also das haben die wenigsten genommen. Und die haben das, also ihr Bewusstsein hat das auch wieder anderen Ursachen zugeschrieben, also warum sie das und nicht jenes Paar gewählt haben, zum Beispiel, weil sie besonders elastisch gefunden haben oder der Stoff ihnen besonders gut gefallen hat und so weiter. Ja, und die haben dann noch mehr Studien zu solchen Situationseffekten gemacht, beispielsweise, dass sie Studenten einen Dokumentarfilm gezeigt haben. Und der eine der Forscher hat dann einen Bauarbeiter gespielt, der mit einer Motorsäge draußen rumhantiert hat. Und das hat so in unregelmäßigen Abständen ein störendes Hintergrundgeräusch erzeugt. Und und dann hinterher, also das war aber nur während des ersten Teils des Films, weil irgendwann ist der Wilson da hingegangen, hat gesagt, nee, jetzt lassen wir gut sein. Also das war natürlich auch alles so abgesprochen unter den beiden. Ja, und dann haben die Studenten gefragt, also die haben sogar gedacht, dass die Studierenden, weil sie das Hintergrundgeräusch gehört hätten, dass ihnen der Film also deswegen weniger gut gefallen hätte. Das Interessante war aber, dass den meisten, also die haben die gefragt, also jetzt nach dem Hintergrundgeräusch, ob das die gestört hätte. Ja, aber der Film hat ihnen dann trotzdem umso besser gefallen als bei einer Kontrollgruppe von Studenten, wo dieses, also wo überhaupt gar keine Störung auftrat. Also da hat sogar dieses Hintergrundgeräusch bewirkt, also auch ihr Urteil bewirkt, also dass ihnen der Film besser gefallen hat als bei der Kontrollgruppe von Studenten, also die den Film später noch gezeigt bekommen haben.
Ja, also das mit den Strumpfhosen ist wirklich ein klassisches Beispiel, wo das Unbewusste Entscheidungen trifft, die komplett irrational sind und überhaupt nicht verstanden werden können, einfach weil es möchte, weil es sehr schnell ist. Und dann der bewusste Teil von uns das gar nicht akzeptieren kann, dass wir unlogische Entscheidungen treffen und dann eben so Geschichten erfunden werden, die das Ganze dann erklären sollen, obwohl die Geschichten, wenn man sie wirklich untersucht, natürlich nur falsch sein können, weil wenn alle Strumpfhosen die gleichen komplett identisch sind, wird keine Geschichte zutreffend sein. Und das kann natürlich einer Person auch einen gewissen Schock zufügen und solche Schreckmomente, wenn wir erkennen, dass wir total irrational gehandelt haben, können auch sehr gut sein, weil das heißt, dass wir vielleicht besser auf die, wenn wir auf das Beispiel zurückgehen, auf die Pferde, sie besser in Zügel halten sollen und auch hinterfragen, was die Pferde so machen.
Ist ja vor allen Dingen auch was, solche Dinge werden natürlich auch in der Werbung genutzt, billiger, nur begrenzte Zeit und dass halt solche Effekte ganz bewusst auch benutzt werden, weil wir halt eher unbewusst reagieren und natürlich dann zuschlagen wollen.
Ja, im Einzelhandel zum Beispiel, es gibt da den Begriff Psychomarketing, also das sind Spezialisten, die im Einzelhandel die Produktplatzierungen vornehmen, also wie sie angeordnet sind, wo sie angeordnet sind, und das natürlich unterm Strich über viele Menschen gesehen erhöht den Umsatz eines Geschäfts.
Ja, das ist nur ein ganz einfaches Beispiel, dass die Eigenmarken, die billigen Eigenmarken ganz unten platziert werden und das, was praktisch teurer ist, das ist auf Augenhöhe, auf Greifhöhe. Also es ist nur eins von vielen.
Genau.
Oder die Süßigkeitenabteilung an der Kasse, dass man noch schnell zugreift, noch schnell in Versuchung gebracht wird. Mensch, ja doch, da habe ich jetzt Lust drauf. Ne?
Das stimmt tatsächlich, ja. Es ist, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, fallen mir da einige Situationen ein, also wo diese Platzierung tatsächlich so ist. Also zum Beispiel bei uns, also in so ein Ladengeschäft in Leipzig, das ist also ein Second-Hand-Laden, da haben die dann also auf der Kasse, also rechts vom Kunden dann, also wenn er bezahlt, dann sogar noch so kleine Schokolädchen so aus dem Fairtrade und so Mini-Büchlein mit irgendwelchen Sprüchen stehen. Und da kann man auch beobachten, dass dann Kunden dann auch gerne dann nochmal zugreifen, wenn sie an der Kasse stehen und dann ihr Eigentliches, was sie sonst eigentlich schon bezahlen wollten, jetzt gerade kaufen wollen.
Ja. Wenn es nicht wirken würde, wird es eh keiner machen. Aber offenbar, unterm Strich, führt es zu größeren Umsätzen.
Ja, das wird natürlich ausgenutzt.
Ja, auch die Hintergrundmusik und so weiter und so fort, ja. Also gibt es sehr viele Techniken.
Genau, entspannende Musik und...
Selbst die Duftstoffe.
Ja, Gerüche im Hintergrund.
Duftstoffe, und dann ist es auch so, dass man zum Beispiel in einem Supermarkt zuerst die Obst-Gemüseabteilung klassischerweise am Eingang hat, um halt dieses Gefühl zu vermitteln, Mensch, hier ist alles frisch und gesund.
Ah ja, und was mir auch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, also mit, also wenn man jetzt also in so ein großes also bei uns gibt es auch so ein großes Einkaufszentrum, wenn man da reingeht, also ich habe mich dann zum Beispiel gefragt, ja, warum wird dann die Glastür, also warum muss man die Glastür aufdrücken, wenn man reingeht, also statt rausziehen, also dass man leichter reinkommt. Also das ist ein leichter
wieder
gemacht.
Raus.
Und schwerer wieder
raus. Genau, ja.
Ja. Da wollte ich gerade irgendwo das. Okay, gut, würde ich sagen, gehen wir weiter. Zum Kapitel 6, erkennen, wie wir fühlen.
Genau, also da muss man sagen, dass diese Idee, dass die mentalen Prozesse die Emotionen hervorrufen, möglicherweise unbewusst sind, diese Idee wird schon von vielen Emotionstheorien vertreten. Doch der Gedanke, dass auch unsere Gefühle unbewusst sein können, wird immer noch von vielen Psychologen abgestritten. Doch Timothy Wilson vertritt eine andere Meinung und veranschaulicht das an einem Beispiel, das ich gerne vorlesen möchte. Sam beobachtet, dass seine Frau auf einer Party mit einem gut aussehenden Mann plaudert. Der Mann fordert Sams Frau zum Tanzen auf und sie willigt ein. Auf einer Heimfahrt verhält sich Sam schroff und distanziert sich gegenüber seiner Frau. Als sie ihn dann fragt, ob er etwas habe, antwortet er aufrichtig, nein, ich bin bloß müde. Sam ist davon überzeugt, er sei nicht eifersüchtig, obwohl jeder, der ihn in diesem Moment beobachten könnte, zu einem komplett anderen Ergebnis käme. Und am folgenden Tag erkennt Sam, dass ihn diese Aufmerksamkeit, die seine Frau dem anderen Mann geschenkt hat, stark beunruhigt. Ja, und das ist noch ein Beispiel, also dieses Beispiel lässt sich noch einen weiteren Grund erkennen, warum wir unterschiedliche Selbstberichte über eigene Gefühle bezweifeln sollen. Ja, weil gelegentlich geben die Menschen selbst zu, hinterher zu, dass sie sich in inneren Gefühlen getäuscht haben. Genau. Ja, da kommt natürlich die Frage, warum ist unser Geist so organisiert, dass wir uns über eigene Gefühle täuschen können? Und Timothy Wilson versucht das zu erklären. Er vermutet, dass das adaptive Unbewusste seinen eigenen Überzeugungen und Gefühle haben kann. Also das ist komplett unabhängig. Und nicht nur, weil diese Überzeugungen und Gefühle so bedrohlich sind, dass sie verdrängt werden mussten, sondern weil das adaptive Unbewusste unabhängig vom Bewusstsein operiert. Genau, das ist noch ein Beispiel dazu. Ja. Und interessant ist auch, also das haben wir schon angesprochen, dieses Unbewusstes, Frühwarnsystem. Also ich möchte das jetzt aus einer anderen Perspektive betrachten, also aus einer physiologischen Perspektive. Laut einem Wissenschaftler, Joseph Ledoux, besitzen alle Säugetiere einen sogenannten Gefahrendetektor, der mit zwei Bahnen im Gehirn ausgestattet ist. Und diese Bahnen die verarbeiten Umweltinformationen auf unterschiedliche Weise. Und er hat sie Low Road und High Road genannt. Und interessant ist auch, dass beide Bahnen beginnen am selben Ort, nämlich dort, wo die Informationen aus der Umgebung die Sinnesrezeptoren erreichen, von wo sie dann zum sensorischen Thalamus gelangen. Und die Bahnen enden auch am selben Ort, nämlich der Amygdala, die für emotionale Reaktionen verantwortlich ist. Und von der Amygdala führen diese neuronale Bahnen zu den Hirnregionen, die zum Beispiel Herzfrequenz oder Blutdruck und andere verknüpfte Reaktionen des autonomen Nervensystems kontrollieren. Genau, interessant ist auch, dass diese beiden Bahnen, die gelangen auf unterschiedlichen Wegen zu dieser Amygdala. Die Low Road, die untere Bahn, die besteht aus neuronalen Verbindungen, die direkt vom sensorischen Thalamus zur Amygdala führen und damit für eine sehr rasche und schnelle Übertragung der Informationen sorgen. Und in diesem Falle wird diese Information auch kaum verarbeitet. Im Gegensatz dazu, die High Road oder die obere Bahn, die führt erst zum Cortex, das heißt, dem Hirnregion, die für Informationsverarbeiten und Denken verantwortlich ist, und erst dann zur Amygdala. Die obere Bahn ist also langsamer und erlaubt eine genauere Analyse der Informationen im Cortex.
Also eine bewusst, ne?
Genau. Mhm. Das ist eine langsamere Bahn, aber dafür haben wir die Möglichkeit, quasi die Triebe oder bestimmte Ängste zu hinterfragen.
Und unser Verhalten zu korrigieren, genau, sozusagen. Genau. Hm.
Laut Ledoux arbeiten untere und obere Bahn einander ergänzend in einer adaptiven Weise zusammen. Also die untere Bahn fungiert eher als Frühwarnsystem, das uns rasch auf Gefahrensignale aufmerksam machen soll, während die obere Bahn Informationen langsam und gründlicher analysiert, was uns erlaubt, fundierte Urteile über unsere Umgebung zu fällen. Genau, und das haben wir schon angesprochen, diese untere Bahn der emotionalen Verarbeiten, das funktioniert komplett im Unbewussten, also außerhalb unserer, unseres Bewusstseins und ja. Und das Problem ist, dass ich hier sehe, das ist natürlich schön und gut, das ist alles evolutionsbedingt, dass wir so ein Frühwarnsystem haben, aber heutzutage wird das ziemlich oft ausgenutzt, zum Beispiel bei Propaganda in Politik und so weiter. Und viele Menschen heutzutage benutzen ausschließlich diese Low Road, also die verlassen sich hauptsächlich auf die Low Road, weil das viel bequemer ist, wenn man keine, wenn man nichts hinterfragen muss. Genau. Und wir werden ständig durch emotional gefärbte Propaganda bombardiert, die zum Beispiel Angst oder Unsicherheit auslöst und irgendwelche vereinfachte, vorgekaute Antworten auf ziemlich komplexe Fragen bietet. Und ja, und die Menschen benutzen immer mehr und oft auch unbewusst diesen einfachsten Weg, also die untere Bahn, und vergessen oft, dass auch sie kritisches Denkvermögen besitzen.
Das Problem ist ja, dass wir davon ausgehen können, dass diese ganze, und das wissen wir ja auch, das sehen wir ja tagtäglich, dass diese ganzen Forschungsergebnisse von den Kräften an der Macht bewusst genutzt werden, um eben die Leute auf ihre Seite zu ziehen oder so dahingehend zu manipulieren, dass sie so denken, wie sie denken sollen, ja, dass der Status quo aufrechterhalten werden kann.
Ja, Sie kennen ziemlich gut die menschliche Psychologie. Also diese Beispiele mit diesem Psychomarketing, das ist noch ziemlich harmlos. Also im Vergleich zu dem, was zu uns durch diese Propaganda und irgendwelche andere suggestive Meldungen kommt und ja.
Feindbilder, Unbewusste wird angeschaltet, Hilfe, Gefahr. Ja, was machen wir da? Wir schützen uns.
Ja, da kann man noch sicherlich viele Beispiele anbringen an der Stelle. Genau, und zusammenfassend kann man sagen, dass also man kann die Frage, was hindert uns, unsere Gefühle zu erkennen, so beantworten. Also Timothy Wilson gibt drei Hauptgründe dafür. Also hauptsächlich ist das Verdrängen. Wenn zum Beispiel ein Gefühl traumatische Erinnerungen auslöst. Also das könnte ein persönliches Trauma sein oder zum Beispiel so ein Trauma auf gesellschaftlicher Ebene, wie zum Beispiel 9/11 oder irgendwelche Terrorakten, die sich mehren mit jedem Tag. Genau. Der andere Grund ist mangelnde Einsicht. Und der dritte Grund ist Verschleierung von Gefühlen durch unsere soziokulturelle Programmierung und diese ganzen Konfabulationen bzw. Narrative. Ja, also wir nehmen ein Gefühl nicht wahr, weil es sich nicht mit, zum Beispiel nicht mit einer kulturellen Gefühlsregel, eigenem Glaubenssystem oder unseren persönlichen Theorien über eigene Gefühle deckt.
Also ein Beispiel, da gibt es ja ein ganz, ganz weit verbreitetes Programm, also praktisch eine Verhaltensweise, immer nett zu sein oder halt nichts Schlechtes über jemand anderen zu sagen, weil das als Lästern gilt und das ist schlecht und böse.
Genau,
und
nicht petzen.
Nicht petzen und genau das ist eine Verhaltensregel, die nur den pathologischen Individuen in die Hände spielt.
Ja.
Ja, so, weil wenn jetzt Menschen erkennen, hey, da ist jemand, der manipuliert uns, der macht hier ganz schlimme Dinge, und dann sagt man es aber nicht, weil man es so gelernt hat, nein, du musst immer nett sein, dann weder wird diese Person, diese pathologische Person aufgehalten, das weiterzutun, und noch ist man in der Lage, sich selbst und andere zu schützen davor, vor diesen Einflüssen. Und das wäre ein so ein Beispiel.
Gut, Sigi, hast du noch was zu erkennen, wie wir fühlen? Also das heißt halt, wir werden halt auch unbewusst gesteuert, sei es halt durch die Vergangenheit zum Beispiel, was halt dann Amygdala geprägt wurde und dann halt reagieren dementsprechend. Oder halt zusätzlich noch von außen, wie wir es halt hatten mit dem 11. September zum Beispiel, oder wir Feindbilder ständig gesagt bekommen und gegen die müssen wir halt dann wieder ankämpfen. Weil es ist, glaube ich, das diskutiert auch Martha Stout in einem ihrer Bücher, dass man halt dagegen dann ankämpfen muss. dass man ein Feindbild vorgesetzt bekommt und durch diesen Schockzustand man auch empfänglicher ist für diese Informationen und das Unbewusstsein halt leichter gefüttert
wird. Genau, weil diese sogenannten, also diese primitiven Emotionen sind dann getriggert und dann ist man einfach wie offen dafür.
Ja.
Die praktisch suggerierten Gedankengänge auch anzunehmen.
Mhm. Ja, da kannst du auch nicht mehr kritisch denken. Mhm. Ja. Also.
Mhm. Ja, da ist ja der Präfrontal, sobald du im Stresszustand bist, ne, ist ja der präfrontale Kortex wie ausgeschaltet.
Ja. Mhm. Mhm. Und natürlich, wie wir es auch schon hatten, zum einen weiß es natürlich die Industrie oder die Wirtschaft, wie sie uns ausnutzen kann, und natürlich auch die Politiker, die halt auch diese Studien nutzen oder vielleicht insgeheim noch weitere Studien führen, wie man Menschenmassen lenken kann.
Ja. Also wenn es die wissen, dann sollten wir es vielleicht auch wissen.
Ja.
Das ist essentiell, dass wir es auch wissen.
Mhm. Wie wir uns schützen können. Mhm. Genau. Gut, Sigi, hast du noch was zu diesem Kapitel?
Nee, zu diesem nicht.
Okay, da kommen wir zu den nächsten. Erkennen, wie wir fühlen werden. Das heißt, schauen wir mal in die Zukunft.
Genau. Also ziemlich oft machen wir bestimmte Vorhersagen über unsere Zukunft, bestimmte Prognosen über unsere emotionale Reaktionen auf bestimmte künftige Ereignisse. Und da muss man auch sagen, dass diese Prognosen eine wichtige Form der Selbsterkenntnis sind. Und es gibt viele große und kleine Entscheidungen, die auf diesen Prognosen gründen. Also die gründen sich auf bestimmten Vorhersagen darüber, wie befriedigend oder angenehm bestimmte Ereignisse sein werden. Doch ziemlich oft unterliegen diese Vorhersagen oder Prognosen einer systematischen Verzerrung oder Fehleinschätzung der Dauer. Das heißt, der Tendenz, die Dauer, die Reaktionen auf künftige emotionale Ereignisse zu überschätzen. Also im Englischen gibt es einen Begriff dazu, das nennt sich Durability Bias, also Fehleinschätzung der Dauer. Und viele Ursachen von diesen Fehleinschätzungen oder Verzerrungen, die liegen darin, dass wir nicht berücksichtigen, wie wir unsere äußere Welt nach einem emotionalen, also wie unsere äußere Welt nach einem emotionalen Ereignis verändern wird. Also wir überschätzen einfach diese Dauer unserer emotionalen Reaktionen, weil wir nicht berücksichtigen, dass im Laufe der Zeit auch viele andere Ereignisse unserer Gedanken und Gefühle beeinflussen werden. Und wir neigen aber dazu, uns ein künftiges Ereignis in einem Vakuum vorzustellen, ja, und vergessen dabei, dass unser Leben auch in der Zukunft angefüllt sein wird mit anderen Beschäftigungen.
Wenn ich nur nicht jetzt das iPhone bekomme, dann geht es mir super toll.
Ja. Da hat jemand die Werbung geglaubt.
Dann hat man es schwer enttäuscht.
Tja, man muss sich halt immer auf Trab halten, oder?
Mhm. Genau, da hat diese hätte, wenn ich nur das hätte, dann.
Hätte, wäre, wenn.
Ne? Mhm. Genau. Ich glaube, Wilson bringt da, gehst du da drauf noch ein mit diesem Lottogewinn zum Beispiel, Sigi?
Nee, das nicht.
Genau, also der Timothy Wilson hat ja auch das Beispiel von Lotteriegewinnen. Man denkt ja immer, wenn man ein Lotto gewinnt, dann ist alles gut, alles super. Und es ist halt genau das, was Sigi meint. Man stellt sich die Sachen im Vakuum vor. Bloß, es haben halt viele Studien ergeben, wenn man ein Lotto dann gewonnen hat, geht es einem wirklich nicht so gut. Das heißt, die Leute wurden viel unglücklicher. Die wurden bedroht von ihren Nachbarn, von ihrer Mutter und so weiter. Also das heißt, die haben dieses Glück im Vakuum gesehen, aber nicht die Konsequenzen, die sozialen Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben. Das heißt, ja, Lottogewinn ist nicht gut. Das heißt, ja, weil man Sachen einfach nicht im Kontext sieht und halt nur diesen einen Faktor, aber nicht alle anderen beachten kann. Ich glaube, Wilson nennt das auch diesen Fokussierungseffekt in dem Buch. Schon ziemlich erstaunlich. Also Geld an sich macht nicht glücklich.
Ja, das ist auch dieses Schwarz-Weiß-Denken.
Mhm. Ja.
Und viele Menschen vergessen einfach, dass es auch viele Graustufen gibt.
Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel Dalai Lama hat es halt, oder predigt das immer noch sehr oft, dieses Glück, dieses ständige Glück, was es da gibt und was eigentlich totaler Quark ist im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann nicht ständig glücklich sein, es geht einfach nicht. Und der Körper hat dafür halt auch Schutzmechanismen geschaffen, dass man nicht die ganze Zeit glücklich ist, weil wenn man das ist, stirbt man irgendwann nach ein paar Stunden einen Herzinfarkt, weil das der Körper einfach nicht aushält. Deswegen gehören einfach diese Kreisläufe, dass es einem gut geht, einem schlecht geht, sind einfach das Leben, also einfach
gesagt. Ja, und oftmals sind es die unglücklichen Situationen, die uns im Leben voranbringen.
Wenn wir daraus lernen.
Ja. Und einen auch immer wieder bewusst machen, wie gut es einem eigentlich geht. Und dass man sehr oft nur rumheult.
Genau, und die glücklichen Momente, die kann man dann auch viel besser schätzen. Also genau. Wenn man auch also leidvolle Momente erlebt hat.
Mhm. Ja. Mhm.
Genau, interessant ist auch, wie Timothy Wilson unser psychologisches Immunsystem beschreibt. Mhm. Ich glaube, das haben wir auch kurz angesprochen.
Genau, das meine ich auch damit. Ja.
Genau, und er schreibt, dass also viele Menschen haben ab und zu Rückschläge oder Misserfolge und die versuchen möglichst schnell darüber hinwegzukommen. Und oft wünschen wir, dass uns möglichst schnell von bestimmten negativen Ereignissen erholen, und dafür haben wir auch bestimmte psychologische Abwehrmechanismen, die uns dabei helfen. Also das sind Rationalisierung, Umdeutung und Verzerrung der negativen Informationen, also mit dem Ziel, deren Wirkung irgendwie abzuschwächen und dieses psychologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Mhm. Zum Beispiel, wenn uns jemand bei einer Verabredung sitzen lässt, reden wir uns dann einfach ein, dass er oder sie sei sowieso nicht der Richtige gewesen.
Mhm. Oder bei den... Ich hatte noch ein Beispiel gehabt, zum Beispiel reicht man einen Artikel ein bei einer Zeitung und der Chefredakteur lehnt es ab und dann sagt man dann, ja, der hat doch eh keinen Plan.
Ja. Genau. Der hat einfach mein Genie nicht erkannt.
Mhm. Genau.
Ja. Also solche Ereignisse schmerzen, aber nur solange sie frisch sind. Mhm. Und dann finden wir ziemlich rasch Mittel und Wege, diesen Schmerz abzuwehren, indem wir diese Ereignisse einfach umdeuten und irgendwie rationalisieren.
Mhm.
Genau, und dieses psychologische Immunsystem, das bedient sich dieses sogenannten Wohlfühlkriteriums. Das heißt, unser adaptive Unbewusste selektiert, interpretiert und bewertet alle eintreffenden Informationen in einer Weise, die unsere Selbstachtung stärkt.
Und das heißt, es ist immer ein gewisses Maß an Selbsttäuschung dabei.
Ja, das ist immer nur die Selbsttäuschung. Ja. Leider.
Hm. Ja. Also ich meine selbst, mein Punkt war jetzt gerade, selbst wenn man sich diese Information bewusst ist, wie arbeitet das adaptive Unbewusste und wie funktioniert unser bewusster Geist und welche Widersprüche gibt es da? Selbst wenn man sich dessen bewusst ist, neigt man trotz allem und selbst daran arbeitet, neigt man trotz allem dann, wie die Beispiele, die wir hatten, ja? Zum Beispiel, man kriegt die Beförderung nicht und sagt dann, ach, der Chef war einfach schlecht, anstatt zu sehen, naja, vielleicht habe ich nicht hart genug gearbeitet oder vielleicht gibt es einfach noch Dinge, die ich verbessern kann an meiner Arbeit.
Hm.
Ja, so dass diese Puffer, die sind trotzdem noch aktiv.
Ja, also von einer Seite ist das ein psychologischer Schutzmechanismus und von der anderen Seite, ja, das könnte zu einem Problem kommen, wenn wir das nicht bewältigen.
Hm. Und wie ich vorhin sagte, das wäre auch ein Problem, würde es diese Schutzmechanismen nicht geben, zum einen gegen das Positive und zum anderen auch natürlich gegen das Negative. Es ist halt auch wieder ein Automatismus, der da stattfindet und dem wir uns halt oftmals nicht bewusst sind.
Mhm.
Genau, Sigi, hast du noch was zu dem Kapitel?
Ja, vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Mhm. Also Timothy Wilson fasst das so zusammen, dass wir immer nur einen begrenzten Zugang zu unserer Persönlichkeit, zu den Gründen für unsere Reaktionen, zu unseren aktuellen und künftigen Gefühlen haben können. Ja, das ist ziemlich erschreckend.
Ja.
Ja. Und dann daraus erschließt sich halt die nächste Frage, halt die Selbstbeobachtung, wie kann man sich denn selber erkennen? Und wie wir jetzt in vorigen Kapiteln und jetzt im Laufe der Show gehört haben, ist einfach, dass man nicht kaum eine Chance hat, sich selber zu sehen, oder man denkt sich halt Geschichten aus, ja, so ist es, aber in der Wirklichkeit ist es ganz anders, wie zum Beispiel bei diesen Henry Higgins. Und ich denke mal, jeder kennt halt den Film Matrix, und wo halt der, ja, ich komme jetzt gar nicht, wie heißt der Hauptdarsteller?
Neo,
genau, Entschuldigung. Der Neo halt in der Küche ist bei dem Orakel und da steht halt über der Tür Nosce te ipsum, erkenne dich selbst, und ja, wie erkennt man sich selbst? Das kann man normalerweise durch Beobachten machen. durch Reflexion und so weiter. Aber Timothy Wilson ist ja eher anderer Meinung, dass halt diese Selbstbeobachtung und selbst ja halt sehr schwierig ist oder sogar unmöglich ist. Und es gibt halt zwei schöne Metaphern dafür. Zum einen, ja, dass der Geist halt wie so eine Höhle ist und man eine Taschenlampe nimmt und dann geht man einfach mal auf die Reise in diese Höhle und leuchtet mal überall hin und dann erkennt man, ach, dort ist das und dort ist das. Funktioniert leider nicht so. Oder halt zum Beispiel eine andere Metapher ist halt nach Freud, dass man halt das Unbewusste ausgraben kann, dass man da einen Helm aufsetzt, eine Schaufel, dann geht man in diese Höhle rein und fängt dann an rumzugraben, um die verborgenen Sachen aufzudecken und ist leider auch nicht möglich. Das heißt, ja, wir haben eigentlich kaum eine Chance, mit bewusstem Willen diese Sachen überhaupt zu erkennen, was ist denn überhaupt alles in unserem Unbewussten vorhanden.
Zumindest teilweise können wir das schon machen, das teilweise, Unbewusste bewusst zu machen.
Ja, teilweise können wir das schon machen und die Frage ist natürlich, wie kann man das denn machen? Und da gibt's halt verschiedene Techniken, zumindest die halt Timothy Wilson hier erwähnt oder kurz vorher noch ein anderes Beispiel. Also diesen Zugang überhaupt zu erschaffen, man kann halt einfach keinen direkten Zugang herstellen zu den Unbewussten. Das ist halt das Schwierige. Zum Beispiel hat er auch genannt, halt, wenn man jetzt ein Haus kauft, denkt man sich halt, ja, okay, ich mache jetzt mal eine Pro- und Contra-Liste nach Benjamin Franklin zum Beispiel. Ich möchte nur das Haus. Und dann geht man halt zum Makler und besichtigt Haufen Häuser. Und da hat er halt geschrieben, dass man sich sehr oft einfach auch nicht bewusst ist, was möchte man wirklich. Und ja, in dem Fall war es halt eine sehr gute Maklerin, die konnte halt anhand von verschiedenen Fragen rausfinden oder durch Beobachtung der Käufer, was die wirklich interessiert. Und zum Beispiel haben welche gesagt, ja, ich möchte ein kleines Haus, gemütliches Haus und absolut kein modernes Haus. Und am Ende stellte sich aber raus, dass sie genau ein modernes Haus wollten und auch ein modernes Haus gekauft haben. Halt einfach wie, ja, erschreckend das, wenn ich es... Gut, okay, vielleicht wollte sie auch nur Geld machen. Kann auch
sein. Wollte ich gerade sagen.
Kann auch sein.
Ja, hat die Techniken angewandt, von denen sie wusste, dass sie funktionieren.
Das kann auch sein. Das hat er zumindest nicht so geschrieben, aber das ist auch eine Theorie. Ja. Mhm. Genau. Und jetzt ist die Frage, ist halt, wie wichtig ist halt diese Selbstbeobachtung, weil man kann jetzt stundenlang drüber nachdenken, um halt diese magische Pforte des Unbewussten aufzudecken und
Sesam, öffne dich.
Sesam, öffne dich. Bloß das Problem ist halt dabei, dass man einfach nur Konstruktionen erschaffen kann und Schlussfolgerungen rationalisiert, warum etwas ist. Und dieses Warum wir so handeln, ist halt so gut wie nicht zu beantworten. Zumindest wenn wir jetzt einfach jeden Tag jetzt aufschreiben und grübeln. Und ja, da kommen wir nicht sehr weit. Das Problem ist auch dabei, grübeln macht zum einen einen noch depressiver. Gerade ich glaube, man grübelt am meisten, wenn man in einer depressiven Stimmung ist und dann dreht man sich eigentlich nur noch im Kreis. Das heißt, es wird nicht besser, sondern nur noch schlimmer. Und man kann halt nur weitere negative Geschichten finden und kommt eigentlich nicht mehr raus aus diesem Kreislauf. Und was er da vorgeschlagen hat, ist, ich weiß es leider nicht, den Vornamen ist halt ein anderer Forscher, Pennebaker. Und er hat halt eine Übung erschaffen, dass man halt, jetzt, ich glaube, in diesem Buch wurde es nicht ganz genau geschrieben, dass man einfach am Abend über ein emotionales oder außerordentlich wichtiges emotionale Frage schreibt oder was in seinem Leben geschehen ist und dann ganz offen darüber schreibt. Und um jetzt nicht näher auf diese Übung einzugehen, die würde ich dann eher nochmal mit in den Artikel mit reinnehmen. Also da geht es halt eher darum, ja, wie so eine Geschichte zu schreiben und daran eher das Unbewusste zu verändern.
Das ist quasi so ein automatisches Schreiben. Also du lässt bewusst einfach dein adaptives Unbewusste einfach schreiben.
Genau, jetzt nicht nach dem Warum, sondern man stellt sich ja die Situation vor und dann schreibt man einfach, okay, es sagt sich natürlich auch einfacher als es ist, weil gerade man hat doch öfters mal Angst, jetzt loszuschreiben, weil man hat ja denkt, das kann ich doch nicht schreiben.
Also ohne Zensur praktisch.
Ohne Zensur alles, was einfällt.
Das muss dann danach natürlich auch niemand lesen. Genau. Also wenn es irgendwas peinlich ist, was einem peinlich ist, dann kann man das danach einfach zerstören.
Ja. Genau, und zumindest auf diese Weise kann man schon bestimmte unbewusste Teile bewusst machen.
Mhm. Genau, und daran halt erkennen. Oder das Unbewusstsein halt noch ein bisschen in eine Richtung weisen. Aber dazu kommen wir dann bei den späteren Kapiteln noch.
Genau, du hattest ja jetzt praktisch beschrieben, dass dieses ständige nach innen schauen, grübeln, Introspektion, dass wir da eigentlich gar keine Schlüsse über unsere Gefühle, Verhalten, Motive finden können. Was ist dann, was schlägt da also als Lösung vor?
Halt, das würde an Michi, glaube ich, sagen, hat eher diese Außenschau, dass man die...
Das kommt bei mir, ja.
Genau, okay. Das kommt bei Michi eher. Hier geht es eher darum, dass man halt durch diese Introspektion halt, die eigentlich überbewertet wird heutzutage, dass die nicht so gut ist, wie man halt immer annimmt. Sei denn, man macht diese Pennebaker-Übung, diese offene Übung.
Das heißt also, dass das ganze theoretische Konstrukt der Psychoanalyse geht eigentlich ein bisschen in die falsche Richtung, ne?
Ja und nein. Also Wilson sagt halt dann, dass Psychotherapie hilft und er macht sogar die Einschränkung, es spielt eigentlich gar keine Rolle, welche Therapieform man nimmt. Mhm. Also sowohl die Psychoanalyse funktioniert, sowohl auch die kognitive Therapie. Also das kann halt jeder selber für sich entscheiden, um halt da zusätzlich noch ans Unbewusste oder an Narrativen, die man gebildet hat, ranzukommen. Das ist zumindest das, was er halt geschrieben hat.
Ja, man kann aber auch zumindest teilweise eigenes Verhalten beobachten. Also nicht einfach über Gefühle oder irgendwelche Grundmotive nachzudenken, sondern einfach versuchen, eigenes Verhalten zu beobachten. Das könnte auch teilweise helfen.
Ja. Das vielleicht auf zwei Ebenen. Die physikalische Ebene, wie sich mein Körper verhält, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Situation komme, von der ich weiß oder von der ich das Gefühl habe, dass sie mich irgendwie triggert, dann versuchen festzustellen, wie reagiert mein Körper, was macht, werde ich angespannt oder was für Gedanken gehen durch meinen Kopf oder was sage ich dann in dem Moment und inwiefern passt es zusammen mit dem Narrativ, das ich mir gebildet habe über die Situation selbst.
Was Wilson auch noch schreibt, sind halt, wenn man halt gerade nach Gründen sucht, dass man einfach fehlerhafte Informationen auch aus der Vergangenheit hat. Mhm. Weil man hat ja immer seine vorgefertigten Bilder oder so, die Situation war so und so, vergisst aber viele wichtige Fakten, wie es wirklich war. Und das hat, was Michi dann auch nochmal garantiert sagen wird, halt gerade die Außenschau sehr wichtig. Dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Problem in einer Beziehung hat, sich natürlich auch mit dem Gegenüber unterhält, um die Situation wirklich offen zu legen. Das und das ist passiert, dass man halt wirklich den präfrontalen Kortex benutzt, um die Geschichte zu rekonstruieren, ohne dass man halt Narrative bildet am Ende. Genau. Was wollte ich noch sagen? Was Wilson noch schreibt, dass halt Pennebakers Schreibaufgaben die einzige Form der Selbstbeobachtung sind, die den Betroffenen gestattet, sinnvolle Geschichten von heilsamer Wirkung zu konstruieren. Also er schwört halt wirklich auf diese Schreibübung. Ich glaube, von Pennebaker gibt es auch ein deutsches Buch direkt. Das können wir dann in Artikel noch mit einbringen. Ich glaube, es gibt es sogar auf Deutsch, wenn ich mich recht erinnere, wo direkt diese Schreibübung mit erwähnt werden.
Ist das schnelles Denken, langsames Denken?
Was anderes.
Das ist ein anderes
Kahnemann.
Buch. Das ist Kahnemann, genau.
Genau.
Muss ich selber nochmal nachschauen und können wir dann einen Artikel mit reinnehmen. Genau, das sind halt ja diese Sachen, wie gesagt, dass man ja an sich nicht so gut erkennen kann, wie man halt denkt. Ja. Gut, würde ich sagen, Michi, willst du auf Kapitel 9 übergehen? Was wir denn wirklich tun können?
Was wir tun können, ist nach außen blicken, um uns selbst zu erkennen. Also wie wir schon erwähnt haben, Insider-Informationen sind kein Vorteil für uns und sie können sogar hinderlich sein, die Insider-Informationen, weil das eben die erfundenen Geschichten sind, die wir uns selber erzählen. Aber was wir machen können, ist, wir können auch verschiedene Arten von Outsider-Informationen verwenden. Und die sind in einigen Fällen nützlicher als die Dinge, die wir uns selbst sagen. Wie man noch nach außen schauen kann, ist durch das Lesen von Studien, also psychologischen Studien. Generell ist es so, dass Menschen im Durchschnitt gleich reagieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine psychologische Studie lesen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch wir selbst ähnlich reagieren wie die Testpersonen. Genauso wie wenn wir Studien lesen, zum Beispiel über die Wirksamkeit von Vitamin C, und sich das bei sehr vielen Leuten als wirksam herausgestellt hat, dann können wir auch mit großem Vertrauen sagen, dass es auch bei uns Vitamin C gesund sein wird. Also das auch, ist auch eine Möglichkeit, wie wir nach außen blicken können, um uns selber besser zu verstehen. Das ganze Buch ist generell voll von Studien, Beispielen, die auch sehr interessant sind. In diesem Kapitel bringt er dann noch eine Studie über Werbung, weil sehr viele Leute sich fürchten über unterschwellige Werbung. Mhm. Und wo er aber sagt, dass die unterschwelligen Werbungen, also so kurz eingeblendete Worte oder kurz eingeblendete Bilder, wie zum Beispiel Coca-Cola im Kino und so weiter, die es angeblich geben soll, sehr wenig nur auf unser Unterbewusstsein wirken, was entgegen der allgemeinen Meinung geht. Es stimmt zwar, dass unterschwellige Effekte im Labor wiederholbar nachweisbar sind, also indem man zum Beispiel ganz kurz Wörter einblendet und danach Bilder von Personen und einblendet zum Beispiel nur eine Zehntelsekunde lang und das eingeblendete Wort, das man bewusst gar nicht sehen kann, hat aber dann doch eine Auswirkung auf das, was wir später sehen, also eine Person zum Beispiel, indem wir sagen, die Person ist gut oder böse, abhängig von dem Wort, das wir ganz, ganz kurz gesehen haben. Das Lustige ist, dass das eher nicht wirkt und das, ich nehme an, dass es auch deswegen so nicht eingesetzt wird in der Werbung. Die offenen Werbungen, so wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, sind sehr, sehr wirksam. Die Werbung beeinflusst unser Verhalten sehr fundamental. Selbst wenn wir bewusst zusehen, also wir können sagen, ja, die Werbung, die manipuliert mich, das ist ganz klar, ist ganz offensichtlich. Und das allein ist noch kein Schutz, weil es das Unterbewusstsein trotzdem aufnimmt. Und wenn wir über das Unbewusstsein nicht Bescheid wissen, dann wird uns das Unbewusstsein trotzdem Kaufempfehlungen geben, das nächste Mal, wenn wir im Geschäft sind. Also Leute haben mehr Angst vor unterschwelliger Werbung, obwohl das nichts bringt, während sie die normale Werbung eigentlich aufnehmen und trotzdem damit manipuliert werden.
Ja, dass sie dann diese offene Werbung, also nicht die unterschwellige, sondern die erkennbare, die erkennbaren Suggestionen in der Werbung funktionieren deswegen so gut, weil verschiedene Ebenen angesprochen werden, oder? Gefühl?
Richtig, ja.
Visuell, richtig. Körperlich, ja?
Ja, ja. Also ich würde mich trauen zu sagen, dass jemand, der nicht Bescheid weiß, wie das Unterbewusstsein funktioniert, so wie wir es jetzt in dieser Radioshow beschreiben, auch von einer normalen offenen Werbung beeinflusst wird. Und ich würde sagen, nur jemand, der genau weiß, wie sein Unterbewusstsein funktioniert und es auch erkennt und geübt hat, kann sich vielleicht vor offener Werbung schützen, indem er im Geschäft sich ganz bewusst beobachtet und auf die Musik hört, auf die Produktplatzierungen hört und zweimal überlegt, bevor er zu einem Produkt greift, ja. Dann hat man, glaube ich, eine Chance, nicht manipuliert zu werden. Aber generell ist das, glaube ich, wirklich nutzlos.
Das ist halt, glaube ich, immer noch mal sinnvoll, gerade da wir über das Kaufen sprechen, einfach immer noch so einen Stopp einzulegen. Nee, ich kaufe heute nicht.
Oder ich denke eine Weile drüber nach.
Genau, ich warte jetzt einfach noch ein paar Tage.
Ja.
Halt auch das oder man schreibt sich eine Liste zu Hause und verspricht sich, dass man das ganz genau die Liste einhält. Aber dann wird man wahrscheinlich auch merken, dass man von der Liste ein bisschen abweicht, wenn man dann im Geschäft steht.
Ja, ich glaube auch, das gehört auch mit zu einem anderen Kapitel, was ich vor uns hatte. Wenn man so eine Pro- und Kontraliste macht, automatisch füllen sich die Pros sehr schnell auf, dass man sich jetzt selber auch ein bisschen manipuliert.
Ja, er gibt ein Beispiel von einer Professorin, Kollegin von ihm, die überlegte, ob sie einen Job bei einer anderen Universität annehmen soll, eine Stelle. Ja. Hat sich eine Liste geschrieben, plus, minus. Und wie sie dann fertig war mit der Liste und sich die Liste angesehen hat, hat sie gesagt, na, ich muss die Plusseite noch besser auffüllen.
Ja. Ja. Das heißt, dass man eigentlich schon die Entscheidung irgendwo getroffen hat.
Richtig, ja. Gut, aber
selbst das kann ja dann auch den Hinweis, selbst wenn dann die Liste danach nochmal aufgefüllt wird, kann er den Hinweis liefern, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist und kann wieder beim Bewusstwerden helfen. Ja, wenn man vorher sagt, ich bin eigentlich unentschieden, in welche Richtung soll ich da jetzt gehen? Und vielleicht ist die Entscheidung tatsächlich schon da. Das ist natürlich ein großes Thema und kommt immer darauf an, um welche Entscheidung geht es jetzt.
Ja, also zurückzukommen auf die Pferdekutsche, das wäre wie wenn der Kutscher die feste Absicht hat, die Pferde in eine gewisse Richtung zu lenken und die Pferde ihm dann sagen, nein, das wollen wir nicht und der Kutscher sagt, okay, ihr seid die Chefs. In Wirklichkeit ist es so, ja. Also ein guter Kutscher hat seine Pferde fest im Griff und die sind untergeordnet. So müssen wir das immer wieder in Erinnerung rufen.
Mhm.
Also das ist alles ein bisschen harmlos, wenn es um Werbung geht. Es gibt dann noch ein Experiment, das eigentlich sehr problematisch ist in seinen Implikationen. Und zwar geht es hier um Rassismus. Mhm. Das heißt, dass auch hier wirklich Unheil und Schaden an Menschen entstehen kann wegen unserem Unterbewusstsein. Mhm. Zum Beispiel in Amerika ist es so, dass also 1942 nur 2% der Südstaatler glaubten, dass schwarze und weiße Menschen gemeinsam in die Schulen mhm. gehen können. Ja, also 2% der Südstaatler, also da haben sie die weißen Menschen halt sehr bevorzugt. 1970, ja, das ist 30 Jahre später, waren es schon 40%, die haben gedacht, Schwarze und Weiße können gemeinsam in eine Schule gehen. Also die Situation hat sich verbessert für die Schwarzen. 1997, das waren nochmal 20 Jahre später, waren es schon 90%, wo die Weißen gesagt haben, Schwarzen können auch mit uns in die Schule gehen. Und dann natürlich Obama ist der erste schwarze Präsident geworden. Das heißt, die Situation hat sich insgesamt verbessert über fast ein Jahrhundert. Dann wurde aber in 1990 eine ernüchternde Studie durchgeführt, die zeigt, dass es am amerikanischen Wohnungsmarkt noch die ganz gleichen rassistischen Diskriminierungen gibt, die die 20 Jahre zuvor auch schon gegeben hat. Es zeigt sich, dass Leute bewusst, also der bewusste Teil der Leute Vorurteile ablehnen können, aber das Unterbewusstsein trotzdem die Vorurteile beibehalten kann. Ja. Das heißt, eine Person kann sowohl vorurteilsbehaftet als auch vorurteilsfrei sein. Und das sind eben die zwei Personen. Also keine Person ist nur eine Einheit. Es gibt zumindest zwei große Teile, das Unterbewusstsein und das Bewusstsein. Und beide können unabhängige Vorteile voneinander haben. Und ja, genau, und die Studie kommt, also das ist das Gefährliche, was ich erwähnt habe, werde ich dann gleich erwähnen. Vor kurzer Zeit wurde eine Studie durchgeführt, wo weiße Studenten vor einem weißen Professor gesessen ist und Fragen beantwortet hat und auch dann ein afroamerikanischer Professor, also ein Schwarzer. Und die Forscher haben die nichtsprachlichen Anzeichen für Unbehagen aufgezeichnet von diesen Studenten. Und diese nonverbalen Reaktionen, die sprechen immer noch für große Vorteile in der amerikanischen Bevölkerung heute. Ja, also obwohl sich Prozentsätze ändern, die Vorteile sind trotzdem noch da. Die weitere Studie, die gefährliche Implikation ist, da wurden Studenten hingesetzt vor einem Computer, ihnen wurden Bilder gezeigt. Einen Moment, wie war das?
Ich glaube, dann mit Wörtern war genau. Das gewesen.
Genau, also es wurden Bilder eingeblendet vor Wörtern. Und die Bilder waren entweder schwarze oder weiße Gesichter. Und die Studenten hatten dann eine halbe Stunde Zeit zu entscheiden, wie sie auf das Bild reagiert haben. Und nachdem sind eine halbe Sekunde Zeit. Ja, eine halbe Sekunde. Und die Bilder waren entweder ein Metallwerkzeug oder eine Schusswaffe. Mhm. Ja. Und wenn und die beiden Bilder wurden nur sehr kurz eingeblendet, also ein Fünftel von einer Sekunde. Und wenn eine schwarze Person eingeblendet worden ist, haben die Studenten eher das Bild auf eine Schusswaffe gedeutet als auf das Metallwerkzeug, also ein Hammer oder eine Zange und so weiter. Das heißt, hier ist es das Gleiche wie bei der Polizei, die ja auch oft innerhalb von sehr kurzer Zeit Bruchteile von einer Sekunde Entscheidungen treffen muss und einschätzen muss, ob eine gewisse Person jetzt gefährlich ist oder nicht. Und wenn ein Gesicht eingeblendet worden ist von einer schwarzfarbigen Hautfarbe, dann war die Fehlerquote eher in Richtung Schusswaffe. Das heißt, Polizisten, die nur kurze Zeit haben zu überlegen, werden eher bei schwarzen Personen einschätzen, dass sie eine Gefahr darstellen. Und wir sehen das ja heute auch in den USA, dass noch immer sehr viele afroamerikanische Menschen von der Polizei auch zu Unrecht auch erschossen werden. Ja. Das wäre Ja, geht schon.
Es wäre natürlich interessant, gerade das Schulsystem allgemein, natürlich unterscheidet sich das Amerikanische noch ein bisschen vom Deutschen, aber ich denke mal, da wäre es halt gerade wichtig, halt gerade auch mit Ausländern einfach auch groß zu werden und halt auch zum Beispiel auch mit behinderten Menschen, um dann einfach ein ganz anderes Weltbild zu formen, als wenn man immer nur Distanz hat. Deswegen sollte eigentlich also jetzt einfach so sowas wie eine Gemeinschaftsschule existieren, um einfach mit seine Vorurteile bewusst abzubauen mit Interaktionen der verschiedensten Menschen.
Durch direkte Erfahrung.
Durch direkte Erfahrung. Weil dadurch, denke ich mal, kann man am leichtesten diese negativen Bilder abbauen, die im Unbewussten immer noch existieren.
Aber es gibt auch dieses Kollektive.
Wenn nicht die Familie dann dagegen arbeitet, sprich, dass die Vorurteile schon in der Ursprungsfamilie der Kinder da sind, bevor sie überhaupt in die Schule gehen. Also sagen wir mal so Ausländer schlecht raus, Familien, da werden die Kinder vielleicht dann die Vorurteile in der Schule auch nicht so wirklich ablegen. Könnte ich mir vorstellen.
Aber zumindest können sie sich die Vorurteile, die unbewusst da eingeprägt wurden, verbessern. Das haben, glaube ich, auch schon viele Studien festgestellt, dass Leute, die jetzt in einer Gegend wohnen, wo wenig Ausländer sind, besonders viele Vorurteile haben, auch unbewusste Vorurteile. Und Menschen, die dann ausgesetzt werden, entweder in der Kindheit oder später, mit dieser Gefahr, die das Unterbewusste als Gefahr einstuft, die dann besser damit umgehen können und vielleicht sogar am Schluss ihre Ansichten ändern.
So ein bisschen ähnlich wie wenn jetzt eine Katze und ein Hund von klein auf zusammen aufwachsen. Der Instinkt wäre, vielleicht wir vertragen uns nicht, wir passen nicht zusammen, aber die wachsen zusammen auf und sehen sich dann als Kumpel, Familie, wie auch immer. Oder auch diese Studien zur selektiven Empathie zeigen, dass ja das also eigentlich haben Menschen die Empathie für ihre Gruppe, mit der sie sich zugehörig fühlen. Und diese Empathie kann aber erweitert werden auf viel mehr Menschen, wenn sie direkt Situationen ausgesetzt sind und diesen anderen da hinten, wo die Distanz nicht, dass die Distanz praktisch abgebaut wird und stattdessen die direkte Erfahrung da ist.
Das Problem ist, dass eine Studie gezeigt hat mit den Lehrern und den Schülern, wo den Lehrern, dass die Vorurteile schon eingepflanzt worden sind, dass das Unbewusstsein der Kinder, dass diese Vorurteile der Lehrer übernommen haben. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer kollektiven Unbewusstsein. Das heißt, nur wenn die ganze Gesellschaft von Vorurteilen freikommen würde, dann würde das wirklich greifen. Ja. Das ist ein Problem dabei.
Ja, so ein riesiger Prozess. Zum einen halt den Vorschlag, den ich hatte, ist natürlich auch ideell gedacht. Natürlich. Es wäre optimal, wenn es so wäre, aber die Realität sieht natürlich oftmals anders aus. Deswegen liegt es halt dann oft an einem selbst, sich mit Sachen zu konfrontieren und zu ändern. Man wird halt einen Großteil der Gesellschaft nie ändern können, sondern kann immer nur bei sich selber anfangen am Ende.
Also was kann man tun? Man muss zuerst mal wissen, dass das Unbewusstsein die eigenen Meinungen hat, Vorurteile. Und nur wenn wir das wissen, können wir uns bewusst mal dagegen stellen und das die Zügel in die Hand nehmen und uns davon befreien. Dann sagt er noch, was wir machen können, ist, wir müssen uns mit den Augen anderer sehen. Ja? Das heißt, der Blick nach innen ist problematisch. Und wenn wir uns selbst erkennen als Spiegel, also wenn wir die anderen Leute rund um uns herum als Spiegel verwenden, dann können wir in diesem Spiegel uns selbst sehen, wie wir wirklich sind.
Das geht ja eigentlich komplett gegen diesen New Age-Gedanken, den viele Leute haben, dass man jetzt einfach nur da sitzen muss, meditieren über Frieden oder über Licht und Liebe und dass das dann sein Wesen verändern soll. Das heißt, man braucht wirklich mindestens eine andere Person, die von außen einen betrachten kann und am besten ein Netzwerk.
Ja. Also zuerst müssen wir mal erkennen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir von uns glauben und was von anderen Leuten zurückkommt. Und dann natürlich, es ist nicht immer so der Fall, weil zum Beispiel es gibt Beispiele von Personen, wo alle Personen gesagt haben, aus dir wird nie etwas und dann ist es doch etwas aus ihm geworden. Das ein berühmtes Beispiel ist Einstein, der dem offenbar gesagt wurde, dass er in Mathematik nichts taugt und dann trotzdem seine Karriere begann. Das heißt, das ist natürlich mit Einschränkung zu genießen, das Ganze. Also es hängt immer von der Person ab oder den Personen, mit denen wir sprechen. Das heißt, man muss trotzdem die Meinungen der anderen Personen hinterfragen. Hm. Und auch die anderen Personen können das durch ihre eigenen subjektiven Verzerrungen sehen.
Ja.
Das heißt, es ist wichtig, mehrere Personen zu befragen, die vielleicht sogar unabhängig voneinander sind. Und erst dann, wenn Meinungen übereinstimmen, können wir sie als gültig hernehmen.
Hm. Das ist wichtig,
und auch nur, würde ich sagen, für wichtige Entscheidungen. Das heißt, wenn ich jetzt wegen jeder kleinsten Entscheidung meinen ganzen Freundeskreis bemühen muss, ist das auch nichts. Aber ich würde mal sagen, für große Entscheidungen, so wie eine Hochzeit oder Berufswechsel oder solche Sachen, da empfiehlt es sich schon, Feedback zu bekommen.
Und was kann man denn jetzt tun? Okay, wir haben jetzt erfahren, okay, wir können eigentlich so gut wie nichts tun, uns selber nicht erkennen, aber auf der einen Seite natürlich dann die Außenansicht sehr wichtig ist, aber was kann man denn noch tun, um eigentlich sein Unbewusstes, was jetzt die wilden Pferde vielleicht sind, wie können die denn geändert werden?
Ja, er schlägt vor, dass zuerst das Handeln da sein muss, weil das Handeln ist das, was die Pferde oder das Unterbewusstsein schult. Ja, also wir sollten so handeln, als wären wir schon der Mensch, der wir gerne sein würden. Also wenn wir von Freunden hören, dass wir oder das Bild nicht mögen, das uns die Freunde von uns selbst zeigen, dann sollten wir mal mit kleinen Schritten beginnen, anders zu sein. Und erst später, das Unbewusste zieht nach mit seinen Narrativen, mit seiner Geschichte. Das heißt, es ist hier wirklich so wie die Pferde, man muss, wenn man eine neue Verhaltensweise einprogrammieren muss man sehr geduldig sein und das wiederholt und wiederholt selbst ausüben. Mhm. Also im Englischen gibt es ein Sprichwort, das heißt fake it till you make it. Mhm. Also es imitieren bis zu dem Punkt, wo man es dann wirklich beherrscht. Mhm. Das ist die kurze Geschichte, ja, was man machen kann.
Also wir müssen quasi unsere alten Programme beschreiben, also diese ganzen neuronalen Netzwerke, die durch diese Habits, diese Gewohnheiten sich gebildet haben, die muss man quasi nach und nach quasi auseinandertrennen und neue Netzwerke zu bilden im Gehirn.
Ja. Und das durch Taten.
Ja. Mhm. Durch Taten. Zu gut ist, sei gut. Und was er auch genannt hat, die deutsche Übersetzung halt von fake it till you make it, tu so, als ob bis du es schaffst.
Mhm. Ja, Aristoteles hat es schon gewusst. Er hat gesagt, die Tugenden erwerben wir dadurch, dass wir sie ja zuvor betätigen. Mhm. So werden wir auch gerecht dadurch, indem wir Gerechtes tun. Und wir werden mäßig, indem wir Mäßiges tun. Und tapfer, indem wir Tapferes tun. Also hier kommt das Tun zuerst und alles andere stellt sich später ein.
Mhm. Ja.
Und das heißt im Endeffekt üben, üben, üben.
So genau.
Wie mit vielen anderen Dingen.
Mhm. Er sagt, es ist nicht leicht, aber es gibt Erfolge. Es gibt zum Beispiel die anonymen Alkoholiker, die leiden ja auch alle darunter, dass das Unterbewusstsein ihnen so stark suggeriert, Alkohol zu trinken. Und deren Strategie ist, den Teilnehmern zu raten, so zu tun, als ob sie es schon geschafft hätten. Mhm. Und dass das wirklich eine der wichtigsten und wirkungsvollsten Maßnahmen ist. Es gibt dann noch Teen Outreach, das ist ein Programm auch in den USA, wo auch die Tätigkeiten, die guten Tätigkeiten zuerst hingestellt sind. Also man muss Leute gar nicht von etwas überzeugen oder irgendwelche theoretischen Erklärungen oder Theorien daherkommen. Es kommt einfach nur darauf an, dass man tut und die Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt, die kommen dann später automatisch nach.
Mhm. Ich denke mal, wenn es jetzt, sagen wir mal, da ist jetzt jemand wie dieser, wie hieß dieser Brite, den wir im Beispiel genannt haben? Der
Higgins.
Der jetzt, sagen wir mal, Higgins, der eigentlich ein total gemeiner Charakter ist und dann kriegt er dieses Feedback von der Haushälterin und die sagt, du bist ein total gemeiner Mensch und was wurde denn noch gesagt? Gut, das ging jedenfalls in diese Richtung.
Unflätig und so.
Genau, und jetzt ist er, sagen wir mal, dass dieser Higgins jetzt sagt, Mensch, das ist ja interessant und okay, anscheinend kannte ich mich nicht so gut. Und jetzt müsste er praktisch anfangen, sich zu überlegen, okay, um halt ein netter Mensch zu sein, wie verhält sich ein netter Mensch? Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall erstmal eine Art Schablone. Ja, was sind denn Vorbild. Tugenden, Vorbilder, Rollenbilder? Die sind denn in unserer heutigen Gesellschaft ganz auffällig, fallen die immer mehr weg. Ne? Mhm. Aber das brauchen wir erstmal. Und dann wird er mit der Zeit, wenn er übt, auch das Gefühl dafür entwickeln, was jetzt die richtige Handlung in dem Moment ist. Mhm. Also das Gefühl wird stärker, je mehr er übt. Mhm. Und natürlich gerade, wenn es jetzt wirklich, also es ist praktisch so, dass es auch sehr schwierig ist, insofern als der Impuls von dem Unbewussten so stark sein kann, ich will jetzt aber so handeln, man weiß aber die Handlung, die andere, das ist die richtige. Das heißt, es ist immer wieder dieser wie so ein Kampf gegen das, also Kampf in Anführungsstrichen. Praktisch, man merkt, der Impuls ist der, aber ich muss so handeln. Und da die Bahnen im Gehirn so eingestempelt sind, eingraviert sind, braucht es auf jeden Fall sehr viel Anstrengung und Willenskraft.
Ja, man könnte fast sagen, dass das ein Abmühen, ein Kampf ist zwischen Ja und Nein. Mhm. Also ich beobachte meine Handlungen, nicht das, was ich fühle, sondern ich schaue wirklich nur auf das, was ich tue und was ich tun sollte. Und dann merkt man, dass man vielleicht ein Korrektiv vornehmen muss. Und das ist dann schwer, weil sich diese Pferde, das Unbewusstsein, nur sehr, sehr schwer ändern lässt. Mhm. Und das ist ein Reibungspunkt, also der wirklich unter Anführungszeichen Hitze erzeugt, der die Schaltkreise im Gehirn dann wirklich umschmelzen kann. Mhm. Also das wäre ja der Prozess. Genau. Er ist nicht leicht, weil wenn man wirklich ein guter Mensch sein möchte und man dann wirklich aufpasst, was man tut und bemerkt, dass man vielleicht doch nicht so gut ist, wie man selbst geglaubt hat. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Und entsprechend muss man auch dann sehr streng die Zügel in die Hände nehmen. Und ja. Aber es gibt, glaub ich, keinen einfachen Weg. Und das sagt Wilson auch, das ist ein sehr schwerer Weg. Ja.
Und wenn man sich dann in dieser Art mal genauer beobachtet hat, dann wird man feststellen, dass fast in jeder Situation im Leben so ein Weg steckt, in dem man zwischen dem Nein und dem Ja wählen kann. Mhm. Also man findet es eigentlich in den kleinsten Entscheidungen. Wenn mich jetzt zum Beispiel irgendwas aufregt, was jemand anders über mich gesagt hat, und ich dann zu der Person hingehe und zum Beispiel versuche zu sagen, Entschuldigung, ich habe überreagiert. Das fällt einem in dem Moment dann extrem schwer, das merkt man einfach.
Deswegen braucht man zum einen wirklich auch sehr gute Vorbilder und heutzutage, gerade auch durch unsere Medien, gibt es auch viele blöde Vorbilder im wahrsten Sinne des Wortes.
Die keine Vorbilder sind,
ja. Die keine Vorbilder sind, sondern ist natürlich schwierig, dann wirklich Leute zu finden, die es zum einen gibt, die wirklich leben und die man als Vorbild wirklich nehmen kann. Und zum einen halt, was wir halt gerade auch sagten, ist halt, das Gutsein ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Es ist vielleicht mit das Schwerste überhaupt in diesem Leben zu lernen, so würde ich jetzt mal so sagen, was wirklich eine große Aufgabe ist.
Ja, weil der automatische
Wie viele gesagt hat, es ist sehr schwer, mal zu sagen, es tut mir leid. Mhm. Aber man muss sich erinnern, es ist wie das Lernen eines Musikinstruments. Es ist sehr schwer am Beginn, aber wenn man es übt auf täglicher Basis, einige Stunden, dann wird es leichter und leichter und das Unbewusste übernimmt dann die Gewohnheit.
Genau,
und
es wird Muskel, dann leichter.
Wie ein Muskel, ja.
Ja, es ist oft, also mir zum Beispiel, also ich habe da so dieses Bild von ein Schritt nach vorn, zwei Schritte zurück und dann manchmal hat man dann auch zwei Schritte vor und einen Schritt zurück. Mhm. Und oft denkt man, oh, das ist so ein Kampf. Aber dann nach einer Zeit, wenn man das so kontinuierlich gemacht hat, blickt man zurück und merkt, oh, ich bin ja doch vorangekommen irgendwie.
Ja, dranbleiben, immer wieder, auch wenn es schwerfällt.
Ja.
Also ich sage, das Ziel von uns allen sollte sein, eine gute Kutsche zu bauen, die Pferde ordentlich zu trainieren, und auch die Zügel ordentlich in den Händen zu halten, damit wir den Passagier dann auch richtig ans Ziel bringen können.
Mhm. Es gibt ja noch eine andere Übung, die ist halt, das hat auch Wilson beschrieben, die halt nicht so leicht ist, aber doch noch zwei Romanvorbilder genannt oder zwei Autorinnen, die halt ihr Idealbild halt beschrieben haben in Form eines Romans und die hatten zum Beispiel Angst und die haben halt eine taffe Frau dargestellt und die dann Stück für Stück dieses Bild auch übernommen haben. Mhm. Ist natürlich auch nicht so leicht, jetzt so eine Geschichte und so eine Figur zu erschaffen, aber es wäre auch eine Möglichkeit, das Unbewusste so zu ändern.
Was mir persönlich hilft in solchen Situationen, ist mir ein Vorbild in den Kopf zu rufen und mir selber die Frage zu stellen, wie würde diese Person jetzt handeln in der Situation, in der ich mich jetzt befinde und mein Verhalten vielleicht anzupassen.
Ja, also wenn man eine Vorstellung hat, wie man selbst in der Zukunft sein könnte, als eine Möglichkeit, dann kann man sich diese Möglichkeit annähern durch Bemühungen. Und im Endeffekt wird man dann zu dieser Person werden. Aber es ist wie das Lernen eines Musikinstruments.
Mhm. Genau. Ja, würde ich fast sagen, haben wir die Show geschafft, oder?
Mhm. Ja, es war ein langes Buch und deswegen ist die Show auch ein bisschen länger geworden.
Es ist aber auch sehr empfehlenswert an die Zuhörer, dieses Buch einfach mal zu lesen. Es gibt es, wie gesagt, auf Deutsch.
Ja, gestatten, mein Name ist ich.
Ja.
Mhm. Ist aber ein vergriffener Moment, oder?
Das weiß ich gar nicht, also... Wir haben es da gehabt. Von daher.
Okay.
Nee, weiß ich nicht. Müssen wir wirklich mal nachschauen.
Aber es gibt gebraucht bei Amazon. Mhm.
Ja, das kann sein. Dass
Vielleicht findet man es auch in der lokalen Bibliothek.
Mhm. Ja, kann sein.
Ja. Ja.
Genau, noch ein kurzer Nachtrag zu diesem Pennebaker, den ich vor uns genannt hatte. Da hat die Dirkin noch was geschrieben. Er heißt James W. Pennebaker und das Buch heißt Heilung durch Schreiben, ein Arbeitsbuch zur Selbsthilfe. Und wie gesagt, wir posten das dann noch in den Artikel, dann, dass es wieder ein Fokus ist, wo dann jeder nochmal nachlesen kann und die zu den Büchern gelangen kann, die wir hier diskutiert haben. Genau. Ja, würde ich sagen, war eine sehr gute Show. Machen wir auch heute Schluss und in 2 Wochen hören wir uns dann wieder. Da wird es dann wieder ein allgemeines Thema sein, halt so ein Wettervorgängen, was jetzt passiert ist, so einen politischen Vorgängen. Genau, ja, würde ich sagen.
Ciao.
Tschüss von meiner Seite.
Ciao.
Ja. Tschüss.
Ciao.